Die Botschaft Anmaßung wurde gepredigt am 8.4.1962 in der Church of Faith in Cleveland, Tennessee, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Klaus Konrad. Dankeschön. Ich danke dir, Bruder. Gott segne euch. Bleiben wir noch einen Moment stehen und beugen wir unsere Häupter. Unser himmlischer Vater, wir sind dankbar für das Vorrecht, heute Morgen wieder in das Haus des Herrn zu kommen und diese netten Leute zu versammeln, diesen netten Pastor, seine Frau und seine Lieben. Wir bitten dich, Gott, wenn wir uns jetzt zum Studium des Wortes Gottes niedersetzen, dass du uns begegnest und uns Nahrung für unsere Seelen gibst. Wir sehnen uns danach, Vater. In Jesus' Namen bitten wir darum. Amen. Ihr könnt euch setzen. Wir betrachten es als ein Vorrecht, heute Morgen wieder hier zu sein und diesen Lehrgang zu halten. Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um mit Bruder Littlefield zu reden und Gemeinschaft zu haben. Wir hatten gestern Abend eine tolle Zeit, in der wir für die Kranken gebetet haben. Und heute Morgen habe ich ihm gesagt, dass ich versuchen würde, noch einmal zurückzukommen und vor der Sonntagsschulklasse zu sprechen, bevor wir abreisen. Es dauert also ein bisschen länger. Ich hatte ein paar Freunde, die mich besuchen wollten, und habe mit ihnen gesprochen. Und als ich die Gelegenheit hatte, ging ich in den Keller, um zu sehen, wie die Gemeinde dort unten gebaut wurde. Denn wir versuchen, zu Hause selbst eine zu bauen. Und wir mögen dieses Baumuster sehr gerne, so wie es gemacht ist. Ich mag diesen Schallschutz, wie auch immer man ihn nennt. Er scheint die Akustik sehr gut abzufangen. Und wenn andererseits ich hoffe, dass keiner von Ihnen hier ist. Falls doch, ist es in Ordnung. Möchte ich diesem Motel hier unten danken, dem City View Motel, in dem ich letzte Nacht übernachtet habe. Ich habe selten in meinem Leben in einem Motel kostenfrei übernachtet, aber letzte Nacht habe ich es getan. Sie haben mir nicht einmal Geld dafür berechnet. Nun, das ist wirklich nett. Meinen Sohn ebenso, drüben im Lehi Motel haben sie ihm das auch nicht in Rechnung gestellt. Und ich habe gehört, dass die Leute, die hierher zur Versammlung gekommen sind, gestern Abend einen Rabatt bekommen haben oder sowas in der Art. Wenn ihr hier seid und auscheckt, sollt ihr euch wirklich bei diesen Leuten bedanken. Und irgendwann würden wir gern mal zu einem Kongress hierher kommen. Versteht ihr? Zu einer Versammlung. Ich hoffe, dass sie ab jetzt jeden Abend ausverkauft sind. Es steht ja geschrieben, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und als ich heute Morgen mit dem Manager sprach, lobte er Bruder Littlefield, unseren Bruder hier. Er sagte, nun, ich sagte, ich möchte für dich bezahlen. Er sagte, nein, das ist schon erledigt. Ich fragte, meinst du, Bruder Littlefield war das? Er sagte, nein, wir wollten es dir nur geben. Ich sagte, oh mein, ich sagte, das möchte ich nicht haben, Bruder. Und er sagte, doch, doch, sagte, wir haben großen Respekt vor Bruder Littlefield, wie er sich um die Leute hier kümmert, die Armen und so, und versucht, allen zu helfen. Er sagte, wir schätzen das. Das Mindeste, was wir tun können, ist, unseren kleinen Beitrag zu leisten, um ihm zu helfen. Das ist wirklich nett. Ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, das Geld für das Model zu nehmen, aber er hat es nicht getan. Das ist sehr nett. Ich bete einfach, dass Gott die Jungs dafür segnet. Billy sagte, dass er im Lehi eine der nettesten Damen kennengelernt hat, die dort untergebracht waren. Und er musste nach dem Auschecken noch ein bisschen länger bleiben. Sie sagte, das ist in Ordnung. Keine Extrakosten. Nichts. Es kostet überhaupt nichts. Ich mag es, mit solchen Leuten zu leben. Das ist wirklich nett. Und wisst ihr, mit so einem Geist kann man mit ihnen arbeiten. Mit denjenigen, die einen wirklich schlechten Geist haben, kann man nicht arbeiten. Ihr wisst schon. Das ist die Art, auf die man aufpassen muss, weil man ihnen nichts sagen kann. Sie haben sich einfach festgelegt. Es gibt keinen Grund zu reden. Sie haben einfach ihren Standpunkt festgelegt. Das ist alles. Nun, normalerweise dauert die Sonntagsschule zu Hause 4 oder 5 Stunden. Also, das können wir nicht tun, denn wir haben nur 45-50 Minuten Zeit, in denen wir heute Morgen ein wenig über das Wort Gottes sprechen werden. Ihr, die ihr eure Bibeln habt, schlagt mit mir 4. Mose, Kapitel 14 in der Bibel auf. Ich möchte einen Teil des 14. Kapitels von 4. Mose lesen. Lasst uns mit dem 37. Vers beginnen. Nun, hört genau zu, was wir lesen. Diese Männer, die das Land in Verruf gebracht hatten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Josua, in Klammer, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land auszukundschaften. Als nun Mose diese Worte zu allen Kindern Israels geredet hatte, da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich am Morgen früh auf, um auf die Höhe des Berglandes zu ziehen, und sprachen: Siehe, hier sind wir, und wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Mose aber sprach, in Klammer, hört euch das an. Mose aber sprach, warum wollt ihr denn den Befehl des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Denn die Amalekiter und Kanaaniter sind dort vor euch, und ihr werdet durch das Schwert fallen. Denn weil ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgewendet habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Aber sie waren vermessen und wollten auf die Höhe des Berglandes ziehen. Doch weder die Lade des Bundes des Herrn noch Mose verließen das Lager. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Bergland lagen, herab und schlugen sie und zerstreuten sie bis nach Horma. Das hier ist eine Sonntagsschule. So haben wir einen großartigen Lehrer hier, Bruder, unseren lieben Bruder Littlefield. Und ich bin etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, eine Sonntagsschulklasse anzusprechen. Aber ich würde gerne ein wenig Hintergrundwissen dazu bekommen. Wir alle wissen, nun, dass diese, alles, was im Alten Testament geschah, waren Beispiele für das, was jetzt geschieht. Wie ich gestern Abend schon sagte, wirft Gott einen Schatten auf das Negative, bevor das Positive kommt. Und das Alte Testament war ein Schatten des Neuen Testaments, so wie der Mond den Schatten der Sonne reflektiert, bis die Sonne aufgeht. Nun, wir wandeln in der Nacht im Schatten des Mondes. Aber wenn die Sonne aufgeht, dann haben wir das eigentliche Sonnenlicht. Aber der Mond reflektiert das Sonnenlicht nur, um uns das Licht zu schenken, das wir haben. Das Alte Testament war ein Typus und ein Schatten des Neuen Testaments, das kommen wird. Die Menschen wandelten in dem Licht, das sie hatten, weil der Mond es reflektierte. Aber nun, wo? Hebräer 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten, in Klammer, alten Zeiten, vielfältig und auf vielerlei Weise, viele Arten zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, Christus Jesus. Nun, das ist herrlich. Das Volk Israel hatte gesündigt und murrte und klagte, und sie kamen an einen Ort namens Kadesh Barnea, und das war wirklich der Richterstuhl, denn von dort ging das Gericht aus, und dort wurde Israel verurteilt. Kadesh Barnea. Wir erfahren, dass es ein kleiner Ort in der Wüste auf der anderen Seite des Jordans ist, mit ein paar Palmen, und dass sie, dort gibt es eine große Wasserquelle und mehrere kleine Quellen, was ein schönes Gleichnis dafür ist, dass Gottes Thron das Haus des Gerichts ist und die kleinen Gerichtsplätze nach oben führen, denn Kadesh Barnea bedeutet Gericht. Dort wurde Israel gerichtet, weil es ungehorsam war und das Programm Gottes unterbrochen hatte. Ein Bild für heute. Die Gemeinde unterbricht mit ihren Unterschieden das Programm Gottes. Gott will, dass wir uns als ein Herz, eine Seele, einen Geist versammeln, eine echte Neuauflage von Pfingsten. Aber wir sind so unterschiedlich und wollen es so und so, und wir gehen nicht mit, wenn es nicht so und so geht. Oh, ihr wisst, wie das ist. Wir sind einfach. Das ist es was. Wenn Gott uns wieder vor den Richterstuhl bringt, seht ihr, dann ist Schluss damit. Gott hat ein Programm und wir sollten uns einfach darauf einlassen und vorwärts gehen. Wartet nicht und versucht, dies und jenes zu bekommen. Ihr bewegt euch selbst. Gott wird diejenigen bewegen, die er dazu bestimmt hat, sich in diese Richtung zu bewegen. Versteht ihr? Ihr müsst einfach euren eigenen Weg gehen. Es ist eure Position. Ihr nehmt eure Position ein. Wenn der nächste Kerl es nicht tut, woher wissen wir dann, dass er... Es könnte sein, dass er ihn nicht nimmt. Meine Schafe hören meine Stimme. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Wenn das nicht so ist, dann hat Christus etwas Falsches gesagt. Nun werde ich über den Begriff Anmaßung lehren. Es heißt einfach nur Anmaßung. Wenn wir also, im Webster steht, dass Anmaßen bedeutet, etwas ohne tatsächliche Autorität zu tun oder es für selbstverständlich zu halten. Das ist es, was das Wort Anmaßen bedeutet. Ohne Autorität vorgehen oder es einfach als gegeben hinnehmen. Es gibt so viele Menschen, die das tun. Sie nehmen es einfach als selbstverständlich hin. Das ist schon in Ordnung. Oh, es ist schon in Ordnung, das zu tun. Sie nehmen es einfach als selbstverständlich hin. Das ist eine Anmaßung. Israel hat einen fatalen Fehler gemacht, als sie das taten. Nicht nur Israel, sondern auch alle anderen, die das tun. Es ist ein fataler Fehler, wenn ihr euch anmaßt, mit Gott zu wandeln, wenn Gott euch nicht dazu gerufen hat, mit ihm zu wandeln. Oder wenn ihr euch anmaßt, Dinge zu wagen, die nicht in der Bibel stehen, und denkt, dass das schon in Ordnung ist. Das ist nicht in Ordnung. Eva hat sich etwas angemaßt. Sie nahm an, dass alles in Ordnung sei, weil Satan ihr etwas präsentierte, das furchtbar nett aussah. Aber sie hat sich das nur eingebildet. Es war nicht das Wort. Das wollt ihr nicht tun. Ihr wollt bei dem Wort bleiben. Weiche nicht von diesem ab. Bleibt genau dort, egal ob ihr da steht und... Erinnert euch, alle Menschen, die jemals etwas für Gott getan haben, standen allein mit Gott. Auf der Landstraße gibt es nur Platz für zwei. Das bist du und Gott. Du, Menschen, die jemals etwas unter der Überzeugung des Wortes getan haben, waren allein. Martin Luther, John Wesley und so weiter. Finney, Sankey, Calvin, Knox, Spurgeon und so weiter. Seht ihr? Mose, Elia, sie alle standen allein auf dem Wort Gottes. Und genau so müsst ihr es auch machen. Es ist eine individuelle Angelegenheit. Ihr müsst auf dem Wort stehen, Gottes Wort nehmen. Nun, wir erfahren, dass Israel an einen Punkt gekommen war, an dem Gott ihnen in seiner Gnade und Barmherzigkeit ihre Sünden und ihren Ungehorsam durch ein Wunder nach dem anderen vergeben hatte. Gott sagte, »Ich habe mächtige Zeichen unter ihnen getan.« In den vorhergehenden Versen heißt es, »Ich habe mächtige Zeichen gezeigt, und sie haben alle diese Zeichen ignoriert. Sie haben einfach weitergemacht und das getan, was sie wollten, was sie dachten, dass sie tun sollten. Nicht das, was Gott gesagt hat, sondern das, was sie dachten, tun zu müssen. Und genau das ist der Unterschied. Wenn wir denken, dass wir etwas tun sollten, und Gott sagt, wir sollen es anders machen, wir müssen zurückkommen und es auf Gottes Art und Weise tun. Sonst kommen wir nie über diesen Punkt hinaus. Das ist es. Ihr müsst genau da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Vor kurzem hat mir ein Kaplan erzählt, er sagte, dass er zu einem Mann gerufen wurde, dem man mit einer Maschinenpistole in die Brust geschossen hatte, so wie hier, einem Hauptmann, und er lag im Sterben. Der Kaplan wurde zu ihm ins Zelt gerufen. Der Mann rang nach Luft. Sie hatten ihn gerade vom Feld geholt. Er fragte, »Bist du ein Christ?« Er sagte, »Ich war mal einer.« Er sagte, »Nun, da solltest du besser umgehend sein. Du wirst sterben.« Er sagte, »Ich weiß es.« In Klammer, den Maschinengewehrkugeln haben ihm die Lunge durchschlagen, wie er mir sagte, und sagte, dass er im Sterben läge, dass sich seine Lungen füllten und es in seiner Kehle gluckerte. Und er sagte, »Gut, nun«, sagte er, »du hast ihn einmal gekannt?« Sagte, »Ja«, sagte, »jetzt denk mal gut nach. Wo auch immer du ihn verlassen hast, genau dort wirst du ihn wiederfinden, dort, wo du ihn verlassen hast. Das ist richtig. Wie wahr das ist. Genau dort, wo du ihn im Wort verlassen hast, genau dorthin wirst du zurückkehren müssen. Wenn Gott sagt, du gehst in die Kirche, das ist in Ordnung. Du zahlst deinen Zehnten, das ist in Ordnung. Du tust diese Dinge in der Gemeinde, das ist in Ordnung. Aber wenn es dann darum geht, den Heiligen Geist zu empfangen oder um eine bestimmte Sache in seinem Wort, und du gehst weg und sagst, ich weiß nicht so recht, dann verlässt du ihn genau dort, auf der Stelle. Du wirst nie wieder weiterkommen. Wenn du ihn jemals wiederfindest, dann wirst du genau dorthin zurückkehren. Du verlässt den Highway, nimmst eine Umgehungsstraße, kommst zurück auf den Highway und findest ihn genau dort. Nun, das ist der Weg dieses Kaplans. Er sagte, dieser Mann, ich habe es ihm gesagt, sagte, denk schnell. Er sagte, nun, ich kann nicht denken. Er sagte, du solltest besser denken. Und er sagte, ein Licht ging über das Gesicht des Hauptmanns und er sagte, ich erinnere mich. Er sagte, fang genau hier an. Er sagte, jetzt lege ich mich zum Schlafen hin. Ich bitte den Herrn, meine Seele zu bewahren. Wo hat er ihn verlassen? In der Wiege, am Schoß seiner Mutter. Und dort hat er ihn wiedergefunden. Seht ihr? Ihr müsst genau dorthin zurückkehren, wo ihr ihn verlassen habt. Und Israel hatte angefangen, aber versagt. Und Gottes Barmherzigkeit, seine Gnade, hielt und hielt für sie. Und dann kam er nach Kadesh Barnea. Mose wählte aus jedem Stamm einen Mann aus und schickte 12 Männer hinüber, um das Land zu erkunden. Und als sie dort ankamen, oh, was für ein Aufruhr herrschte unter ihnen! Oh, mei! Sie kamen zurück und sagten, warum, wir können sie nicht besiegen. Die Amalekiter, Kanaaniter, Perisiter und wie sie alle heißen, ihre großen, ummauerten Städte, und manche von ihnen sind so groß, dass wir ihnen gegenüber wie Heuschrecken aussehen. Oh, sie waren entmutigt. Wir, nun, ist das nicht ein Beispiel für die Gemeinde heute? Wir können es einfach nicht tun. Wir, warum, ich sage euch, es ist unmöglich. Wir sind so geworden und wir müssen ein bisschen so sein und... Wo gibt es noch Straßenversammlungen und so weiter? Ein Bruder antwortet, nein, es gibt nicht mehr viele, Bruder. Das ist wahr, junger Mann, es gibt nicht mehr sehr viele. Wo sind die nächtlichen Gebetsversammlungen, die wir früher hatten? Was ist daraus geworden? Wo ist die tiefe Aufrichtigkeit und das Weitermachen mit Gott geblieben? Was ist da los? Wir sind davon abgeschnitten worden. Wir haben es einfach abgelegt, Stück für Stück. Die Sünde ist so verlockend. Oh, sie ist so glamourös. Und sie hat eine sehr appetitliche Anziehungskraft, die Sünde. Sie ist so unschuldig. Sie sieht so unschuldig aus. Hört nicht auf sie. Als Josua das Land einnahm, befahl Gott ihm: Zerstöre alles, was es dort gibt. Lass nichts übrig. Warum, könnt ihr euch vorstellen, dass einige der israelitischen Frauen ein kleines Baby in die Hand nehmen? Oh, ist das nicht süß? Schaut es euch an, es hat noch nicht einmal Zähne. Josua sagte: Töte es. Die Mutter sagte: Oh, ich bin eine Mutter, ich kann das Baby nicht töten. Du musst aber, gib es her. Warum? Jetzt sieht es vielleicht noch niedlich aus, aber wenn es groß ist, wird es genau wie sein Vater sein. Du kannst die Sünde nicht als Baby behandeln. Sie darf nicht mit Handschuhen, sondern muss mit bloßen Händen angefasst werden. Wir wollen nett sein. Das will jeder. Wir wollen. Aber was ist nett? Wir wollen bescheiden sein. Was ist Demut? Wir wollen voller Barmherzigkeit sein. Was ist Barmherzigkeit? Jesus, ein Mann voller Barmherzigkeit, ging an 2 oder 3.000 Menschen vorbei, an Wasserkopfbabys, Krüppeln, Blinden, Haltlosen, Verkümmerten. Er hatte Barmherzigkeit. Was hat er getan? Er ging dorthin, wo der Vater ihn hinwies, zu einem Mann, der vielleicht ein Prostataproblem hatte, heilte ihn, ging weg und ließ die anderen zurück. Ein Mann voller Barmherzigkeit. Nun, die Menschen heute, unsere englischen Worte drehen die Menschen um. Versteht ihr? Das ist menschliches Mitgefühl, aber keine Barmherzigkeit. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Mitgefühl und Barmherzigkeit. Es sind zwei völlig verschiedene Wörter, und wir benutzen sie auf die gleiche Weise. Nun, das Wort gebraucht kein Mitgefühl. Man muss ihm gehorchen. Bleibt bei diesem Wort, egal wie schlimm es euch trifft. Wie würdet ihr denken, dass es Babys, unschuldige Frauen und solche Dinge zerstören würde, die so bezeichnet werden? Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das ist dasselbe wie bei Eva damals. Es sah furchtbar schlau aus. Du wirst doch klug sein. Sicherlich wirst du nicht sterben. Er ist zu gut. Er würde dich nicht töten. Aber du wirst sicher nicht sterben. Aber Gott hat gesagt, dass du sterben wirst. Damit fing alles an. Genau hier. Versteht ihr? Ihr müsst euch an das Wort halten. Egal wie. Seid nicht anmaßend, sondern glaubt. Schlussfolgert nicht. Wissen hat Beweggründe. Der Glaube hat keine Vernunft. Der Glaube hält einfach an dem Wort fest. Was wäre, wenn Abraham nachgedacht hätte? Denkt nach. Was wäre, wenn Abraham vernünftig gewesen wäre? 100 Jahre alt, lebte mit seiner Frau, es war seine Halbschwester, zusammen, seit sie etwa 17 Jahre alt war. Sie heirateten. Warum? Die Natur zeigte all ihre junge Männlichkeit und Weiblichkeit, die zusammenkamen, als Ehemann und Ehefrau, ohne ein Kind. Er war zeugungsunfähig und sie war unfruchtbar. 40 Jahre nach der Menopause. Völlig unmöglich. Warum? Eure Überlegungen hätten gezeigt, dass er es nicht geschafft hat. Aber der Glaube an das Wort hielt ihn aufrecht. Seht ihr? Der Glaube lässt sich nicht mit Argumenten abspeisen. Der Glaube hält das Wort fest. Jemand sagt: Ich glaube. Ich bin schon vielen Predigern begegnet, die sagten: Bruder Branham, ich glaube, dass du die Wahrheit sagst. Aber wenn ich das tun würde, weißt du, was ich dann tun würde? Ich müsste betteln. Sie würden mich aus meiner Gemeinde rauswerfen. Sie würden mich einfach rausschmeißen müssen. Niemand sonst würde mich haben. Er wird dich haben. Ihr könnt nicht für immer hier leben. Ihr müsst dorthin gehen. Seht ihr? Der Glaube kennt keine Überlegungen. Er glaubt einfach. Trennt euch von jeder Bindung. Da ist nichts. Durch den Glauben bleibt man richtig. Die Überlegungen fallen weg. Israel sagte: Wenn wir darüber gehen, zeigt das doch, dass sie, einer dieser Männer könnte 10 von uns auspeitschen. Und wir sind keine Militärnation. Wir sind kein militärisches Volk. Wir haben ein paar Stöcke und Speere und Dinge, die wir aufgesammelt haben. Beute. Keiner von uns ist ein ausgebildeter Mann. Was sollen wir tun? Das war eine Überlegung. Aber Kaleb und Josua, Amen, da sind sie. Männer des Glaubens, Männer mit Integrität, Männer, die wussten, dass Gott unten in Ägypten sagte, ich gebe euch das Land. Das ist gut genug. Sie zogen durch das Volk. Das Volk stöhnte und weinte und sagte, jetzt werden unsere Kinder in der Wüste sterben. Unsere Frauen werden geschändet werden, und wir sind hier. Wir werden hier draußen in der Wüste umkommen, obwohl Gott ihnen verheißen hatte, dass er ihnen das Land geben würde. Nun, denkt daran, er gab ihnen das Land, aber sie mussten um jeden Zentimeter davon kämpfen. Gott sagte zu Josua, wo immer eure Fußsohlen hintreten, das habe ich euch gegeben. Fußstapfen bedeuteten Besitz. Nun, ihr Leute, für die gebetet wurde, ihr alle wart gestern Abend hier, habt euch die Hände aufgelegt und wir haben gebetet. Die Gegenwart des Herrn kam herab und offenbarte sich direkt mit dem Wort, um zu zeigen, dass er wirklich hier ist. Dort gibt es keine Täuschung, dort gibt es keinen Fehler. Es ist da. Es ist die Wahrheit. Wir mutmaßen nichts anderes. Wir legen unsere Überlegungen beiseite. Wir legen sie ab und nehmen das Wort. Nehmt das Wort und geht weiter. Das Wort sagt es so. Nun sagt ihr, dann gehört die Verheißung mir. Sicherlich, aber ihr werdet um jeden Zentimeter dafür kämpfen müssen, bis es euch wohl ergeht. Ihr werdet jeden Schritt davon machen. Es ist ein Kampf. Die Verheißung gehört euch. Das war ein gelobtes Land, aber sie mussten um jeden Schritt kämpfen, um es zu bekommen. Und die Verheißung gehört euch, aber ihr müsst um jeden Zentimeter kämpfen. Vor 31 Jahren wurde ich von Gott berufen, das Evangelium zu predigen. Seitdem habe ich immer gekämpft. Jeden Zentimeter Boden habe ich mit dem Schwert Gottes bekämpft, die Verheißung genommen und abgeschnitten. Jemand kommt und sagt, nun, wir gehören zu den Baptisten. Sagt, gut, das kann man nicht glauben. Das war nicht für uns. Was macht ihr dann? Ihr nehmt das Schwert, schneidet euch davon los und marschiert weiter. Ich komme mit den Pfingstlern und ihr sagt, du gehst mit dieser Gruppe. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Die andere Gruppe sagte, wenn du mit ihnen gehst, werden wir nichts mit dir zu tun haben. Schneidet euch los, marschiert einfach weiter. Ja, einfach weiter. Wir haben um jeden Zentimeter gekämpft. Aber was ist das? Es ist eine Verheißung. Gott hat es verheißen. Bleiben wir dabei. Gott hat es verheißen. Egal welche Angelegenheit, ihr habt einen Kampf zu führen. Wenn aber alles träge wird, warum seid ihr? Was überwindet ihr? Ihr überwindet durch das Wort Gottes und eurem Zeugnis, dem Blut Christi. Ihr müsst etwas überwinden und ihr müsst einige Hindernisse überwinden. Und Leute, die anders sind und sich über euch aufregen und euch sagen, dass ihr heilige Roller seid und so weiter, das ist eine Prüfung für euch. Wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr gar nicht im Kampf. Warum seid ihr in die Gemeinde eingetreten? Wozu seid ihr zur Armee gegangen und habt euch ausbilden lassen? Um herumzuliegen, auf den Straßen herumzustolzieren und zu prahlen? Manche Christen tun so, als wollten sie zu uns aufschauen. Man wird nicht zu euch aufschauen. Man wird auf euch herabblicken. Denn alle, die gottesfürchtig leben in Christus Jesus, werden Verfolgungen erleiden. Nehmt das Schwert, schneidet alles von euch ab und geht vorwärts. Josua und Kaleb brachten das Volk zum Schweigen. Sie sagten, Wir können es nicht einnehmen. Wir können es einfach nicht tun. Das ist alles. Seht, sie blickten auf die Amalekiter. Josua und Kaleb sahen auf die Verheißung. Das ist der Unterschied. Es kommt darauf an, worauf ihr schaut. Josua sagte, wir sind mehr als fähig, es zu tun. Wir sind mehr als fähig. Warum? Sagte, sie geben uns nur Brot. Warum? Sie schauen groß aus. Sie sind groß, aber wir werden reichlich Brot haben. Sagte, Gott hat uns die Verheißung gegeben, und jeder von ihnen hat Angst vor uns. Und doch sind sie anders als wir, und doch haben sie Angst vor uns. Sicherlich, sagte, die Furcht vor dem Herrn ist über jeden von ihnen. Sie fürchten sich zu Tode vor uns. Er sagte, lasst es uns einnehmen. Gott hat es uns gegeben, also gehört es uns. Lasst uns losziehen und es uns einnehmen. Oh, wenn ich doch nur diese Pfingstgruppe zusammenbekommen könnte. Diese unbeschnittenen Philister, die da draußen stehen und sagen, wir müssen das alles haben und das alles. Das ist Unsinn. Wir müssen irgendwie in den Weltkirchenrat gehen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Unsere Gemeinschaft ist eine von Gott, nicht mit einem Rat von Menschen und menschengemachten Dogmen. Wir sind ein Volk Gottes, das von Gott Gemeinschaft erwartet. Unsere Rechte liegen bei Gott. Wie können wir mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir nicht in seinem Wort Gemeinschaft haben? Weil das Wort Gott ist, und das Wort ist Fleisch geworden, wenn es in euch ist. Wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch, so bittet, was ihr wollt. Da habt ihr es. Versteht ihr? Aber das Wort muss hier drin sein. Wenn es das nicht tut, fällt der Regen, und dann kann es nicht wirken, weil ihr nicht daran glaubt. Egal, wie sehr ihr bekennt, es zu glauben, ihr müsst es glauben. In Ordnung. Also, Israel, Gott rief Mose zu sich und sagte, ich werde das ganze Volk vernichten. Tritt einfach zur Seite. Mose ging dazwischen und warf sich in den Riss. Es war Christus in Mose. Versteht ihr? Gott hätte die ganze Welt in einem einzigen Schlag für die Sünde getötet. Aber Christus hat sich für die ganze Menschheit in den Riss geworfen. Mose warf sich für Israel in den Riss. Und er sagte, du hast eine Verheißung gegeben, Gott. Du hast verheißen, dass du sie in das Land bringen würdest. Das ist richtig. Was hat Mose mit Gott gemacht? Wenn es so aussah, als würde Gott etwas Gegenteiliges tun, stellte er ihm das Wort in den Weg. Amen. Oh, das gefällt mir. Nun, ich fühle mich, als würde ich schreien, wenn ich nur darüber rede. Stellt das Wort in den Weg. Gott kann nicht über sein eigenes Wort gehen. Er sagte, du hast verheißen, es zu tun. Du hast gesagt, du würdest sie in ein gutes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Ich habe ihnen gesagt, was du gesagt hast. Und jetzt sind wir hier. Wir sind in deinen Händen. Gott sagte, ich werde diesen sturen Haufen nehmen und sie in der Wüste verrotten lassen. Aber ihre Kinder, von denen sie sagten, sie würden nirgendwo hingehen, sie würden in der Wüste umkommen, die werde ich zu mir nehmen. Das ist richtig. Seht ihr, Sünde ist schrecklich. Was ist Sünde? Rauchen? Nein. Trinken? Nein. Lügen? Nein. Ehebruch begehen? Nein, das ist keine Sünde. Das ist überhaupt keine Sünde. Versteht ihr? Nein, eine Lüge zu erzählen ist keine Sünde. Fluchen, Gottes Namen benutzen, das ist keine Sünde. Hu, hu, Unglaube ist Sünde. Jawohl, weshalb tust du das? Weil du nicht glaubst. Das ist es. Das ist. Komm zurück zur Sache. Seht ihr? Ihr lügt, stehlt und begeht Ehebruch, weil ihr nicht glaubt. Genau so ist es. Wer aber nicht glaubt, ist schon verdammt. Noch bevor er anfängt, ist er verdammt, weil er nicht glaubt. Genau. Nun, ihr tut das, weil ihr ein Ungläubiger seid. Wenn ihr das tut und sagt, ihr seid gläubig, dann seid ihr ungläubig. Euer eigenes Zeugnis, eure Früchte beweisen, dass ihr es nicht seid. Seht ihr? Ihr müsst das erst einmal loswerden, bevor ihr überhaupt ein Gläubiger seid. Versteht ihr? Nun, Sünde ist Unglaube, und Unglaube ist viel mehr die Sünde. Und genau das ist das Problem. Und dann sagten sie, nun, ich sage euch was. Wir haben schon so viel getan, also werden wir einfach bereuen. Wir gehen hier hoch und trauern ein paar Tage und weinen ein bisschen. Und dann wird Gott uns vergeben, und wir machen einfach weiter. Moses sagte, warum übertretet ihr die Gebote Gottes? Ich habe euch als sein Prophet im Namen des Herrn gesagt, dass ihr am Ende seid. Amen. Das ist genauso ein Gebot wie Johannes 3,16. Gott ist fertig mit euch. Warum versucht ihr, wieder aufzustehen? Ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen darüber gesprochen, nachdem er mich aufgefordert hatte, auf die Konfessionen einzuschlagen. Ich habe nichts gegen die Menschen in den Konfessionen. Es ist das System, das ich angreife. Wenn ich euch in einem kleinen alten Boot den Fluss hinunter zu den Wasserfällen treiben sähe und ich wüsste, dass das Boot die Wasserfälle erreichen würde, würde ich euch dann nicht anschreien? Es ist nicht so, dass ich euch nicht mag. Ich liebe euch. Es geht darum, dass das Boot mit euch Schiffbruch erleiden wird. Ja, Bruder. Diese Glaubensbekenntnisse und Konfessionen werden dort draußen Schiffbruch erleiden, weil sie im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Seht ihr? Das ist richtig. Sie sind widersprüchlich. Steht zu dem Wort. Maßt euch nicht an, dass sie in Ordnung sind. Sie sind es nicht. Sie stehen im Widerspruch zu Gottes Wort. Bleibt also bei dem Wort. Seht ihr? Nun, und wenn wir heute sehen, was die Gemeinde getan hat, was ist das Ergebnis? Dieser Mann sagte zu mir, aber Bruder Branham, du bist im Unrecht. Ich sagte, beweise, dass es falsch ist. Wer war ein größerer Mann als John Wesley? Du sagst, du bist so groß wie John Wesley? Ich sagte, ich könnte seine Schuhe nicht tragen. Aber ich sagte, ich möchte dich etwas fragen. Wenn die Gemeinde dort geblieben wäre, wo John Wesley sie verlassen hat. Aber was hast du getan? Du hast einen Haufen Rickys und Elvises da reingelassen. Und was hast du getan? Du hast genau das pervertiert, wofür er gepredigt hat und wofür er stand. Gott ist mit dir fertig. Er sagte, ich schreibe eine Diplomarbeit über diese Gemeinde. Ich sagte, es ist mir egal, wie viele Diplomarbeiten du schreibst. Gott hat dich verworfen. Ich sagte, Gott hat jede Organisation und jede Konfession verworfen. Er hat auch deine Pfingstler verworfen. Wo sind sie? Wo sind die Methodisten? Wo sind die Baptisten? Wo sind die Presbyterianer? Wo sind die Katholiken? Wo sind die Lutheraner? Jedes Mal, wenn sie das tun, legt Gott sie auf das Regal. Und ich fordere jeden Historiker auf, und ich habe jahrelang Geschichte studiert, mir zu zeigen, wenn eine Gemeinde jemals eine Organisation gegründet hat, die Gott nicht auf der Stelle sterben und nie wieder auferstehen ließ. Ich möchte, dass ihr mir den Ort zeigt. Sie sind genau dort gestorben, weil sie ihn als Herrscher abgelehnt haben. Das ist genau das, was Israel getan hat, als sie wieder Rest der Nationen sein wollten. Sie wollten einen König, und der alte Samuel, der Prophet, zu dem das Wort des Herrn kam, stellte sich hin und sagte, »Ich möchte euch etwas fragen«, rief sie zusammen. Sie wollten so aussehen wie der Rest der Völker. Er sagte, »Ich möchte euch etwas fragen«. Habe ich euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht der Wahrheit entsprach? Da habt ihr es. Sie sagten, nein. Alles, was du gesagt hast, ist eingetreten. Oh, da habt ihr es. Er sagte, habe ich jemals um euer Geld für meinen Lebensunterhalt gebettelt? Nein, Samuel, ich glaube nicht, dass du jemals ein Opfer für dich genommen hast. Seht ihr? Gut, denn der Herr will, dass das so bleibt und dass du ihn König sein lässt. Oh, wir wissen, dass das alles wahr ist. Du sagst uns die Wahrheit. Aber Samuel, wir wollen wie die Baptisten sein. Seht ihr? Sagte, nur zu. Und genau da verloren sie ihre Gemeinschaft. Genau da hat die Gemeinde ihre Gemeinschaft verloren. Wenn ihr eure Glaubensbekenntnisse, eure Pläne, eure Lehren, eure biblischen Lehren aufstellt und sie mit einem Komma abschließt, wir glauben dies und so viel, wie Gott uns zugesteht, zeigt uns, ist das in Ordnung. Aber wenn ihr es mit einem Punkt abschließt, wir glauben dies und nichts anderes, dann schließt ihr Gott direkt aus, wenn ihr einen Punkt setzt. Das ist richtig. Die Gemeinden wachsen kontinuierlich. So war er dort. Versteht ihr? Sie konnten also nicht weitergehen. Israel konnte nicht mehr weitergehen. Also sagten sie, gut, dann gehen wir hinauf, tun Buße und versuchen es noch einmal. Wir wissen, dass Gott ein gutes Herz hat. Also wird er uns vergeben. Und er geht hinauf und Mose sagt, ihr übertretet die Gebote Gottes. Gott hat gesagt, dass er mit euch fertig ist, und damit ist die Sache erledigt. Macht lieber das Beste daraus. Bleibt hier, denn ihr werdet hier in eurer eigenen Situation verrotten. Ihr habt euch das selbst eingebrockt. Ihr habt euch selbst hierher gebracht. Also werdet ihr auch hier bleiben. Also, das ist es. Hier ist es. Ich habe es gerade gelesen. Ihr habt euch hierher gebracht. Ihr seid hier gestorben. Ihr seid geistig verloren. Also werdet ihr hier bleiben. Das ist der Ort, an dem ihr bleibt. Nun, wir werden es trotzdem versuchen. So gingen sie hin und sagten, Herr, vergib uns. Ich sage dir, Herr, wir hätten das nicht tun sollen, und schrien. Und am nächsten Tag sagten sie, in Ordnung, Leute, kommt, wir gehen. Aber sie konnten das Wort nicht mitnehmen, die Arche. Auch der Prophet ging nicht mit ihnen. Er blieb dort zurück, wo Gott es ihm befohlen hatte. Sie marschierten mit 1 Million Menschen weiter, aber sie scheiterten. Die Amalekiter und sie selbst vertrieben sie aus dem Land. Sie zogen weiter in der Annahme, dass Gott mit ihnen sein würde. Nun, ich werde. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Wir haben einen Feiertag vor uns, und der heißt Ostern. Dieses amerikanische Volk, das sich Christen nennt. Ich hoffe, ich benehme mich nicht wie ein Besserwisser. Wenn ich das tue, vergebt ihr mir? Ja. Aber wie um alles in der Welt soll ich, wenn man einen Nagel in das Tabernakel schlägt und ihn halbwegs locker lässt, kann man ihn genauso gut gar nicht hineinschlagen. Das Erste, wenn all diese Nägel so eingeschlagen wurden, habe ich Angst, darunter zu stehen. Ihr müsst sie einschlagen und festklammern, den Druck auf den Hammer ausüben. Und wir bauen das Haus des Herrn. Schlagt den Nagel bis zum Anschlag ein und klammert ihn auf der anderen Seite mit einem Beweis dafür. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Seht ihr? Die geoffenbarte Wahrheit Gottes. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Oh, sie wird für immer stehen, denn es sind Nägel aus dem Evangelium, die er einschlagt. Gott macht sie auf der anderen Seite fest, indem er das Wort bestätigt und dafür sorgt, dass es sich als das erweist, was es verspricht. Amen. Dann habt ihr es erfasst. Das Wort sagt es, und Gott steht genau hier vor euch und beweist, dass es so ist. Wie geht es dann weiter? Nun, beachtet, am Ostermorgen werden Tausende und Millionen von Dollar für Osterblumen ausgegeben, die auf den Altar gestellt werden sollen, genau wie bei Kain. Seht ihr? Der Altar ist nicht für Blumen gemacht. Kain hat es versucht. Es hat nicht geklappt. Der Altar ist für menschliche Seelen gemacht. Gott will nicht eure Blumen. Er will euch auf dem Altar haben. Ihr versucht, einen Ersatz zu schaffen. Die Person, die dorthin gehört, seid ihr. Ich und du. Wir sind die, die auf den Altar gehören. Aber wir maßen uns an, dass das in Ordnung ist. Gott akzeptiert es, sagen wir, und es ist in Ordnung. Wir maßen uns an, dass das alles ist, was wir tun müssen. Aber wir stellen fest, dass Tausende von ihnen nicht einmal das tun wollen. Sie gehen raus und betrinken sich. Sie wissen, dass es Ostern ist. Es steht für Ostern. So haben sie eine Menge Ärger und Sünde erlebt und denken, wenn sie sich betrinken und alles vergessen, ist das genau das, was sie tun sollten. Das ist Amerika. Sie denken, dass sie genau das tun sollten. Ich habe am Freitag, als ich meine Kinder von der Schule abholen wollte, den seltsamsten Anblick seit langem gesehen. Ich sah da eine Frau inmitten dieses Haufens, die keine Zigaretten rauchte. Ich ging zurück und erzählte es meiner Frau. Ich sagte, ich habe ein Wunder gesehen. Alle Frauen kamen heraus und sagten, »Hallo, Liddy«, und zündeten sich eine an. Sagte, »Seht, ich«, in Klammer, Bruder Brenham machte ein pustendes Geräusch. »Oh mei, sie singen in Chören, gehören zur Gemeinde. Sie nehmen an, dass das in Ordnung ist. Am Ende des Weges werdet ihr das Gegenteil herausfinden. Seht, wo ihr jetzt steht.« Aber sie denken, gut, ich sage euch, was wir tun werden. Wir werden, einige von ihnen sind gutherzig genug, um etwas Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Ich habe meinen Teil getan. Das bedeutet nicht Ostern. Das ist nicht Ostern. Es ist eine gute Sache, nichts einzuwenden, für wohltätige Zwecke zu spenden. Das ist in Ordnung, aber das ist nicht eure Pflicht gegenüber Gott. Das ist eure Pflicht gegenüber euren Mitmenschen. Eure Pflicht gegenüber Gott ist es, ihm euer Leben zu geben. Gebt euer Geld euren Mitmenschen. Seht ihr? Seht ihr, wie wir es verstehen? Aber sie nehmen an, dass das in Ordnung ist. Oh doch, das ist in Ordnung. Oh, manche von ihnen vergleichen die Auferstehung mit Ostereiern und Kaninchen. Was um alles in der Welt haben Hasen mit der Auferstehung zu tun? Was haben Ostereier und neue Hüte mit Ostern zu tun? Ein Prediger sagte zu mir, Bruder Brenham, es war ein Campbellite-Prediger, ein Christ, und er sagte, ich musste mein Gesicht verbergen und über die komisch aussehenden Hüte lachen, die die Frauen trugen. Ich sagte, woher hast du deinen Text genommen? Bring ihn dahin, wo er hingehört. Mach nicht rum und streichle sie. Du kannst die Sünde nicht streicheln, du musst sie verurteilen. Das ist richtig. Verurteile die Sache. Es ist falsch. Lass es sein. Wenn er das tun würde, würde der Diakonenausschuss natürlich als erstes an die Zentrale schreiben, und er müsste aus der Organisation entfernt werden. Aber mir wäre es lieber, und dann würde er am Sonntag kein Brathähnchen mehr essen. Oh Mann, seht ihr, er könnte keinen Smoking auf der Kanzel tragen. Niemand sonst wollte ihn haben. Die Organisation, wenn er aus einer rausgeworfen wird, wird er von den anderen angeschwärzt. Seht ihr? Er ist also auf dem großen Brett da oben. Aber ich sage euch, ich habe meinen Namen lieber in dem großen Buch da oben stehen, als auf der großen Tafel hier unten. Ja, seht ihr? Gott wird euch aufnehmen. Aber sie können es nicht tun. Sie haben Angst davor. In der Annahme, dass das in Ordnung ist, dass Gott es verstehen wird. Er versteht es. Er versteht, dass man das Richtige tun sollte. Richtig, die Leute trinken, versuchen die Vergangenheit zu verdrängen und sie zu vergessen. Ihr werdet es nie schaffen. Prediger predigen heute ihre Lehren, ihre Differenzen und alles in der Annahme, dass das in Ordnung ist. Das Hauptquartier hat es so gesagt. Das hat man ihnen in den Seminaren beigebracht. Sie denken, das ist in Ordnung, nur in Ordnung zu sein. Auch Israel nahm an, aber es hat nichts gebracht. Seht ihr? Maßt euch nichts an. Seid sicher, dass ihr recht habt. Seht ihr? Richtig. Sie sagen, nun, es ist okay. Nur zu. Das ist gut. Ich gehöre zu dieser bestimmten Sache und wir glauben das. Unser Bezirkspresbyter lehrt das. In Klammer, wie nennt man diese kleinen Bücher, die sie schreiben? Unsere Glaubensbekenntnisse und unsere Lehre. Glaub dies. Wenn es dem Wort widerspricht, wirf das Ding in den Papierkorb und nimm das Wort. Habt ein Gesetz, die Liebe, ein Buch, die Bibel, ein Glaubensbekenntnis, Christus und macht einfach weiter. Seht ihr? Das ist richtig. Das ist der Weg, wie man es macht. Seht ihr? Und was machen die Leute? Sie kommen und schließen sich diesen Dingen an. Ich hoffe, ich spreche nicht zu hart mit euch, aber ich muss dafür sorgen, dass es anhält. Ihr müsst irgendwo hingehen, bis es klappt. Uhu, das ist richtig. Als ich mit dem Boxtraining anfing, bevor ich zum Profikampf kam, gab es einen Trainer, der hieß Six Second Smith. Bei seinem ersten Profikampf hat er den Mann in 6 Sekunden besiegt. Als ich anfing zu trainieren, brachte dieser Mann mich liebend gerne zu Boden. Er hat mich aus dem Ring geworfen und alles andere. Ich habe Seilspringen gemacht, bin jeden Tag 7, 8 Meilen gelaufen und habe das ganze Training mitgemacht. Und ich sagte, Six, warum musst du mich so behandeln? Versteht ihr? Ich sagte, du raubst mir einfach den Atem. Mann, ich bin über 4 Seile gesprungen und zwischen den Stühlen wieder rausgekommen und habe mir den Rücken daran gebrochen. Er lachte und sagte, das wird dir gut tun. Ich sagte, mir gut tun? Wie kann es mir gut tun? Du bist dabei, mich umzubringen. Und er sagte, hör zu, Billy, es ist mir egal, wie fit du bist. Dein Körper muss das aushalten können und schnell wieder zu sich kommen. Wenn du einen harten Schlag abbekommst, sagte er, wenn dein Körper nicht daran gewöhnt ist, zurückzukommen, wirst du liegen bleiben und ausgezählt werden. Er sagte, aber wenn dein Körper daran gewöhnt ist, es auszuhalten, dann kommst du zurück. Jedes Mal, wenn du zuschlägst, wird das Blut erschüttert und fließt zurück zum Herzen. Er sagte, wenn du das tust, ist dein Körper daran gewöhnt, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Wenn du niedergeschlagen wirst, in Klammer, Bruder Branham schnippt mit den Fingern, kommst du wieder auf die Beine. Seht ihr? Und er sagte, das hat nichts zu bedeuten, wenn du niedergeschlagen wirst. Du bist schnell wieder auf den Beinen. Er sagte, jetzt hast du mich, aber du wirst mich zu schätzen wissen, wenn du im Ring stehst. Das war richtig. Bruder, irgendwie muss ich denjenigen niederschlagen, der es nicht haben will. Aber ich habe etwas gefunden. Schmeichle ihnen nicht, sondern lass es raus. Ihr werdet mich zu schätzen wissen, wenn ihr nach Golgatha kommt. Seht ihr? Wenn ihr am Ende des Weges ankommt, werdet ihr sagen, gelobt sei Gott, ich bin froh, dass ich den alten, rauen Weg genommen habe. Hier stehe ich, gewaschen im Blut des Lammes. Seht ihr? Lasst euch nicht von den alten Glaubensbekenntnissen und anderen Dingen da draußen blenden. Kommt schon, begebt euch auf den Weg. Gott hat einen Weg, einen Plan. Er wurde hier in der Bibel niedergeschrieben. Daran sollten wir uns halten. Aber die Menschen kommen, und was tun sie? Sie glauben, dass sie das Richtige tun. Dann sagen sie, wo ist Gott? Wo ist der Gott des Alten Testaments? Wo ist der Gott, der die Propheten erweckt hat? Wo ist der Gott, der all diese Dinge versprochen hat? Warum? Er wird dort sicherlich nicht arbeiten. Das kann er nicht. Da gibt es nichts für ihn, woran er arbeiten könnte. Meine alte Südstaatenmama sagte mir immer, wie kann man Blut aus einer Rübe bekommen? Sie hat kein Blut in sich. Das ist richtig. Wie wollt ihr geistliche Zeichen und Wunder in einer toten Leichenhalle vollbringen, einem kirchlichen Leichenschauhaus? Ihr werdet den Geist des Leibes Christi brauchen. Das ist sein Wort. Meine Worte sind Geist, sagte Jesus. Das sind sie. Nun, die Leute treten bei. Sie denken, es sei alles in Ordnung. Das stimmt. In der Anmaßung, es sei alles in Ordnung. Die Prediger machen weiter und predigen diese Art von Dogma. Und weil sie wissen, dass die Bibel etwas anderes sagt, predigen sie es trotzdem, in der Anmaßung, dass sie recht haben. Was ist das? Sie nehmen die Überlieferung der Menschen und machen die Gebote Gottes unwirksam. Sie haben einen Teil des Evangeliums. Sie predigen einen Teil davon. Sicher, sie nehmen einen Teil. Satan nahm fast 99% des Evangeliums, das Gott zu Eva sagte, und gab zu, dass es die Wahrheit war. Aber als es um diese eine Kleinigkeit ging, sagte er, nun, ich sage nicht, dass es nicht wahr ist. Aber ihr wisst doch, dass das die vergangenen Tage waren. Ihr würdet auch so sein. Seht ihr? Füge nichts hinzu, nimm nichts weg, lasst es einfach so, wie es ist. Maßt euch nichts an, glaubt einfach an das Wort. Wenn die Pfingstgemeinde sich daran gehalten hätte, hätte die Entrückung längst stattgefunden. Oh, ihr sagt, Moment mal, Bruder, jetzt hast du etwas Falsches gesagt. Nein, das habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich weiß, was ich gesagt habe. In den Tagen Noahs. Die Bibel sagt, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohns sein. In den Tagen Noahs war Gott langmütig, überschritt die Zeit. Seht ihr? Und wollte nicht, dass jemand umkommt. Seht ihr? Er war immer und immer wieder langmütig. Genauso ist es auch heute. So wie es damals war, wartet er darauf, dass seine Gemeinde am Ende sein Wort anerkennt. Aber sie machen einfach weiter. Jedes Mal, wenn Gott jemanden schickt und ihn wegpustet, kommen sofort ein paar Rickys und Elvises mit ihren großartigen Doktorarbeiten zusammen, sobald er von der Bildfläche verschwunden ist. Sie fügen dies und das hinzu, und schon ist alles wieder weg. Unsere Pfingstler sind genauso. Ein großer Teil von ihnen leugnet göttliche Heilung und alles andere. Seht ihr? Das Schlimmste, was ich je über göttliche Heilung zu hören bekam, waren pfingstliche Prediger. Ich hatte in einer Stadt eine Waffenhalle gemietet und hatte nicht genug Sitzplätze für die Leute. Die armen Leute kamen von überall her aus den Hügeln von Arkansas zu der Versammlung. Und ich ging zu einer der größten Organisationen der Pfingstbewegung, und das geistliche Thermometer war 90 Grad unter Null. Warum? Das hättet ihr sehen sollen. Und der Mann hatte ungefähr 300 Bänke. Sie hatten eine schöne große Gemeinde gebaut. Sicherlich. Die Leute denken, dass Wohlstand ein Zeichen für geistlichen Segen ist. Das ist genau das Gegenteil. Und ich fragte ihn, kann ich diese Bänke haben? Ich zahle dir so viel dafür. Er sagte, ich würde niemanden auf meine Sitzplätze lassen, der an göttliche Heilung glaubt. Das ist pfingstlich. In Kingston, Jamaika, auf der Rennbahn, wo der Herr letztes Jahr segnete, hatten sie einen Pfingstprediger dort. Und ich war bei den christlichen Geschäftsleuten. Und ich sagte, gestern Abend waren Geschäftsleute aus Kuba, Haiti und von den umliegenden Inseln da. Und was habt ihr, Jungs? Ich sagte, ich bin beschämt über euch. Wovon habt ihr gesprochen? Eine Flotte von Cadillacs. Ich war ein klitzekleiner Kerl im Geschäft an der Ecke. Gepriesen sei Gott. Halleluja! Der Herr gab mir dies, und der Herr segnete dies, und der Herr segnete das. Ich sagte, die beiden Männer sahen sich an. Ich sagte, ich war lange genug mit euch zusammen, bis ihr wusstet, dass ich ihre Herzen kannte. Der Herr ließ es mich wissen. Ich habe gesehen, worüber sie nachgedacht haben. Was erzählst du ihnen? Sie gehören zu diesen großen, formellen Leichenhallen und sind wohlhabend. Sie sind Milliardäre. Ich sagte, wie anders bist du? Ständig gibst du damit an, was du hast und wie viel du in so kurzer Zeit angesammelt hast. Ich sagte, das ist ganz anders als bei den ursprünglichen Pfingstlern. Sie verkauften alles, was sie hatten, und gaben es den Armen. Ich sagte, du hast es verkehrt herum gemacht. Diese Leute wissen ganz genau, was es heißt, reich zu sein. Sie wollen etwas finden, das sie befriedigt und in dem ein bisschen Leben steckt. An dem Abend, als ich mit den Männern sprach und ihnen davon erzählte, kam ein kleiner Mann auf mich zu und sagte, »Du hast dich geirrt.« Ich sagte, »Geirrt?« Er sagte, »Ja, als du diese Aussage über die Pfingstler dort hinten gemacht hast, wie die Leute alles verkauft haben, was sie hatten.« Sagte, »Das war das Schlimmste, was sie je getan haben.« Ich dachte, »Wie weltlich kann man nur werden?« »Seht ihr?« Und er sagte, »Das ist das Schlimmste.« Ich sagte, »Du willst mir also sagen, dass der Heilige Geist einen Fehler gemacht hat? Was ist das für ein Gott, dem du dienst, wenn er Fehler macht? Er ist unendlich, allmächtig und allwissend. Amen. Sicher. Wie kann er einen Fehler machen?« Er sagte, »Ich werde dir beweisen, dass sie sich geirrt haben. Das war nicht der Heilige Geist.« Ich sagte, »Eine Handlung des Heiligen Geistes in der Bibel war nicht der Heilige Geist?« Er sagte, »Schau.« Ich dachte, »In Ordnung. Du hast dich selbst hierher gebracht. Nun gerade hast du deinen Ast abgesägt. Es ist, als würde man ein Kaninchen in einen Pferch sperren, wenn man weiß, wo alle Stellen sind und jedes Loch verstopft ist, und es hierher zurückkommen muss, um rauszukommen. Dann bleibt man genau hier. Er wird immer wieder zurückkommen müssen. Er wird sein Haupt in jedes Loch stecken, aber er wird niemals durchkommen. Sperrt ihn einfach ein. Bleibt genau hier. So ist das mit einem von ihnen. Bleibt einfach mit dem Wort in Bewegung. Nehmt einfach das Wort vor Augen und bleibt in Bewegung. Ihr habt da draußen sowieso alle Löcher zugestopft. Seht ihr? Geht einfach weiter. Bewegt euch nach oben. Ich sagte, dann hat der Heilige Geist einen Fehler gemacht? Er sagte, gut, diese Leute haben einen Fehler gemacht. Ich sagte, sie waren vom Heiligen Geist inspiriert. Er sagte, hör zu, Prediger. Als die Verfolgung kam und die Aufregung unter ihnen entstand, sagte, das war nicht der Heilige Geist. Ich sagte, nein, Bruder, aber der Heilige Geist war bei der ersten Bewegung dabei. Er sagte, als die Verfolgung aufkam, hatten diese Leute nicht einmal ein Zuhause, zu dem sie gehen konnten. Ich sagte, das war genau das, was Gott wollte, dass sie tun. Also gingen sie überall hin und predigten das Wort. Hätten sie ein Zuhause gehabt, wären sie dorthin zurückgekehrt. Aber Gott hat die Botschaft verbreitet. Sie bekamen ein Zuhause im Himmel. Aber das ist der Unterschied. Was haben sie getan? Sie nehmen an, dass das Richtige ist. Das ist aber nicht richtig. Das ist es ganz sicher nicht. Nun, Prediger predigen das in der Annahme, dass es in Ordnung ist. Es wird nicht in Ordnung sein. Sie erlauben ihrer Versammlung, dass ihre Frauen kurze Hosen tragen und Zigaretten rauchen. Ihre Männer veranstalten kleine Kartenpartys, Billardabende, Würfelspiele in der Gemeinde, Suppenabende, um den Pastor zu bezahlen. und alles andere, was weltlich ist. Die Leute treten bei und denken, das sei in Ordnung. Ich wohne in der Nähe der presbyterianischen Gemeinde. Und neulich um Mitternacht war im Keller so viel Boogie-Woogie los, dass es eine Schande war. Oder wie heißt der neue Aufzieher, den man so nennt? Die Frauen, die sich dabei die Beine brechen und so. Weißt du, was das ist? Der Twist. Sie brauchen einen Twist. Sie brauchen einen Schwerpunkt aus dem Evangelium, das sie wieder aufrichtet. Das ist es, was sie brauchen. Die gute alte Evangeliumserweckung durch den Heiligen Geist. Sie brauchen eine Windung, in Ordnung, mit den Schnüren des Evangeliums um den Hals. Aber sie sagen, oh, er ist ein guter Gott, er ist ein guter Gott. Aber maßen Sie sich das nicht an. Er ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist ein guter Gott, wie ein kleiner Junge im Teenageralter vor kurzem sagte. Er sagte, weißt du, Gott ist so gut, dass es ihm egal ist, was ich tue. Das ist Unsinn. Er hat Interesse daran, was du tust. Doch, er sagt, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott, aber das hören wir heute viel zu oft. Gott ist ein Gott des Zorns. Er ist ein Gott des Gerichts. Er war gut genug, um Israel aus dem Schlund des Todes zu holen und in der Wüste umzukehren und sie verrotten zu lassen, weil sie ihm nicht nachfolgen wollten. Gott war gut genug, um euch Pfingstler aus den Organisationen herauszuholen. Aber ihr habt euch gleich wieder umgedreht und euch wie eure Mütter verhalten. So verrottet ihr dahin. In Klammer, hier läuft ein Tonbandgerät, das um die Welt geht. Versteht ihr? Ich spreche hier jetzt nicht so viel. Aber ihr verrottet genau darin. Dann, wenn ich euch die Wahrheit sage, glaubt ihr sie nicht. Hier steht es geschrieben. Genau hier, im Wort. Jawohl. Oh ja, sie maßen sich an, dass er ein guter Gott ist. Jawohl. Seht ihr? Sie gehen nicht davon aus, dass er auch ein Gott des Gerichts ist. Hier machte Israel seinen Fehler. Sie dachten, er wäre so gut. Er hatte so viele Dinge für sie getan. Sicher, er hat sie aus Ägypten herausgeführt. Sicher hat er das getan. Er hat Wunder getan. Er zog eine Grenze, stellte die Feuersäule zwischen sie und den Feind. In Klammer, leere Stelle auf dem Band. Sicher, Gott ist ein guter Gott. Sicher, er ließ sie das Tote Meer und das Rote Meer durchqueren und in die Wüste ziehen und so weiter. Er ist ein guter Gott. Als die Ägypter hinter ihnen her waren, hat er sie in der Stunde des Todes beschützt und die Ägypter getötet. Sicher, er ist ein guter Gott. Aber seine Geduld war am Ende. Als er dann das letzte Wort sprach, war es aus. Mose sagte, »Warum übertretet ihr die Gesetze Gottes? Gott hat gesagt, dass er mit euch fertig ist. Maßet ihr nicht zu viel an, Bruder. Das ist richtig. Du könntest diese Grenze überschreiten. Dann gibt es kein Zurück mehr. Du weißt, dass es eine Grenze gibt. Du erinnerst dich an die Grenzgläubigen damals in Israel. Einfach Grenzgläubige. In Hebräer 6 heißt es ist unmöglich, dass die, die einmal erleuchtet und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und die himmlischen Gaben geschmeckt haben, wenn sie sich abwenden, sich wieder zur Buße erneuern. Denn sie haben den Sohn Gottes gekreuzigt und ihn öffentlich zu Schanden gemacht und das Blut des Bundes, mit dem sie geheiligt wurden, als etwas Unheiliges angesehen und den Werken der Gnade zuwidergehandelt haben. Das ist richtig. Gott ist ein Gott der Eifersucht. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ihr seid Vater und Mutter und sagt zu euren Kindern, wenn du darüber gehst, bekommst du eine Tracht Prügel. Wenn ihr das Kind liebt und es gegen eure Regeln verstößt, werdet ihr euer Wort halten. Das ist richtig. Aber wenn ihr es weitermachen lasst, na ja, das ist schon in Ordnung. Mach es noch einmal. Seht ihr? Das ist es, was all diese kleinen Melindas und Rickys und so weiter hierher bringt. Das ist es, was Jugendkriminalität ausmacht. Manche von Ihnen reden über die Unwissenheit der Menschen in den Bergen von Tennessee und Kentucky. Ich sage euch, einige der alten Mütter da draußen würden einigen dieser modernen Isabels beibringen, wie man ein Kind erzieht. Richtig. Lasst eine von ihnen mit einem jungen Mädchen kommen, das ihre Kleider durcheinandergebracht hat, das die ganze Nacht mit Ricky irgendwo unterwegs war und sich in einem Auto vergnügt hat, und sagt: Hast du dich amüsiert, Schatz? Sie würde einen Hickory-Ast von einem der Bäume nehmen und käme ein Jahr lang nicht mehr aus dem Haus. Gewiss. Dann sagt, es sei Unwissenheit. Sie wissen mehr darüber als... Oh, ich halte besser den Mund. In Ordnung. Nur zu. Nun, Israel maßte sich an. Hu, hu. Seht, was wir heute ausbrüten. Anmaßend? Ein Nest voll mit Rothaargeiereiern. Das ist genau richtig. Sie sind keine Adler. Sie wissen nicht, wie man hoch hinaufkommt. Ihre Federn sind so locker, dass sie sich beim Start in der Luft selbst entblößen würden. Das ist richtig. Die Höhe reißt ihnen die Federn aus, und der Adler ist der Einzige, der Federn hat, um zu bestehen, wenn er da oben ist. Seine Federn sind eingewachsen, festgemacht, festgenagelt. Amen. Er kann so hoch fliegen, dass ein Truthahngeier, eine Krähe oder ein Hühnerhabicht beim Versuch, ihm zu folgen, sterben würde. Gott sagte, er sei ein Adler. Ich bin Jehova-Adler, und alle meine Kinder sind Adlerjungen. Sie wissen, wie man in der Höhe fliegt, wo er gerade ist, dort oben, wo man einfach dahin segelt. Amen. Oh, ich beobachte sie gerne. Ja, Bruder, doch anmaßend. Er sagte, oh gut, Gott hat uns schon so oft vergeben, er wird uns wieder vergeben. Also gingen sie hinauf. Aber Mose sagte, er ist mit euch fertig. Als ihr das getan habt, habt ihr die Grenze überschritten. Lasst uns zurückblicken und sehen, ob wir die Grenze überschritten haben oder nicht. Wo hat er die Grenze bei den Lutheranern gezogen? Wo hat er die Grenze bei den Methodisten gezogen? Wo hat er die Grenze bei den Baptisten gezogen? Bei den Kampeliten? Bei den Nazarenern? Bei den Heiligkeitspilgern? Der Gruppe von Buddy Robinson und so weiter? Wo hat er die Grenze gezogen? An der gleichen Stelle, an der er an Pfingsten die Grenze gezogen hat. Verrottet dort. Gott sei uns gnädig. Es bringt mich fast um, das zu sagen. Aber ich bin diesem Wort verpflichtet und muss die Wahrheit sagen. Aber es ist die Wahrheit. Ihr werdet genau dort verrotten. Sie werden nie wieder auferstehen. Das ist das Wort des Herrn. Oh, ihr maßt euch etwas an. Wisst ihr, Simson hat sich auch einmal etwas angemaßt. Simson nahm an, es sei alles in Ordnung. Gott wäre ein guter Gott. Er konnte sich mit Frauen herumtreiben. Er konnte tun, was immer er wollte, und es wäre alles in Ordnung. Er konnte Gottes Geheimnisse vor ihm preisgeben, und alles war in Ordnung. Seht ihr, was es war? Eine Frau, die Gemeinde. Die Frau steht in der Bibel für die Gemeinde. Delilah ist die alte Isabel von damals. Das ist richtig. Als erstes wickelte er sich um sie, und sie wickelte ihn um den Finger und machte genau das. Und er stellte fest, dass er keine Kraft mehr hatte. Genau das ist heute mit der Gemeinde passiert. Sie hat sich um Glaubensbekenntnisse und menschengemachte Dinge, Organisationen und Konfessionen gekümmert und sich im Formalismus vom Wort Gottes entfernt. Die Gemeinde sieht aus wie der Rest der Welt und handelt wie der Rest der Welt. Und als erstes merkt man, dass der Heilige Geist weg ist. Die Kraft des Evangeliums ist weg von euch. Was ist da los? Ich hoffe, ich tue euch nicht weh, aber ich hoffe, ich versenge euch, damit ihr... Ich werde lieber versenkt als verbrannt, zu jeder Zeit. So, so hört zu. Bleibt bei dem Wort. Simson nahm an, dass alles in Ordnung war. Gott war immer noch da. Das dachte auch die Gemeinde, als sie hierher kam. Gut, Gott ist immer noch da. Er ist ein guter Gott. Er sorgt sich nicht. Ihr Alten hier, als eure Eltern vor 50 oder 60 Jahren aus den Organisationen herauskamen, um frei mit Gott zu sein, Gott anzubeten und der Führung des Heiligen Geistes zu folgen, als ihr aus Ägypten herauskamen, wenn ihr mit ihnen geredet hättet, hätten sie euch ausgelacht, wenn sie das Gleiche getan hätten wie die Ägypter, die ganze Welt. Aber sie haben es getan. Sie haben es getan. Oh, wir nehmen an, es wird schon in Ordnung sein. Maßt es euch nicht an. Bleibt beim Wort. Ihr habt Kompromisse eingehen müssen. Welche Kompromisse musstet ihr eingehen? Eure große evangelische Lehre, um überhaupt in den Weltkirchenrat zu kommen. Und was macht ihr? Ich tue das Gleiche wie sie. Die Gemeinden tun das Gleiche wie sie. Was ist mit ihren Schulen? Das Gleiche. Sogar unsere Heiligkeitsschulen werden immer schlimmer. Die Perversion und alles andere macht sich bei ihnen breit. Wir brauchen die Kraft Gottes, um diese Sünde auszumerzen. Und genau hier strömt sie aus und sagt, hier seid ihr. Das sind die Gaben, die in der Gemeinde ausgesandt werden. Aber sie lehren so viel Theologie und Wissenschaft und so viel Zeug, bis sie den Heiligen Geist vergrault haben. Das ist der Grund dafür, dass unsere vorgemutterten Mädchen und so weiter auftreten. Das ist der Grund für so viel Sünde unter uns. Das ist der Grund, warum man es den Leuten nicht sagen kann. Sie sind so erdrückt von den Dingen der Welt, den Sorgen der Welt und den Dingen der... Damit wir in der Gemeinde gut dastehen, damit wir bei den Presbytern gut dastehen, damit wir hier gut dastehen. Was für einen Unterschied macht das? Steht in gutem Ansehen vor Gott. Lasst den Rest von ihnen gehen. Wenn sie folgen wollen, sollen sie folgen. Wenn sie es nicht wollen, sollen sie bleiben, wo sie sind. Ihr seid auf dem Weg in das gelobte Land. Wie Gott zu Josua sagte, in Klammer, ein Beispiel für die Neuen, die herauskommen, sagte er, ihr seid 40 Jahre lang hier am Berg herumgewandert. Was haben sie in den 40 Jahren da draußen gemacht? Hat Gott sie verflucht? Nein, er segnete sie. Oh, sie heirateten Frauen, bauten gute Ernten an, zogen Kinder groß und... Oh, sie hatten eine wunderbare Zeit. Gott war mit ihnen, aber das war noch nicht die Verheißung. Hört zu, ich werde euch jetzt etwas sagen. Es wird euch vielleicht wehtun, aber hört zu. Das ist genau das, was Pfingsten getan hat. Sie hat sich wie die Welt organisiert, aber sie hat nie die volle Verheißung erreicht. Sie kam aus Ägypten heraus. Sie hat, Gott kümmerte sich um sie, zeigte ihr Wunder, Zeichen und Wundertaten, aber nie in vollem Umfang. Ihr wisst, dass das die Wahrheit ist. Und die alten Kämpfer starben. Das ist genau richtig. Und da sind wir wieder. Wie lange irren wir schon umher? Ungefähr 40 Jahre. Gott sei Dank, ich bin ein Einheitsgläubiger. Halleluja! Gesegnet sei Gott, ich bin ein Versammelter. Gelobt sei Gott, ich bin eine Gemeinde Gottes. Wir sind von dieser Sorte. Wir sind von der Sorte. Ihr seid gar nichts. Solange ihr das denkt, seid ihr nichts. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch sich für etwas hält, ist er nichts. Er ist nichts. Nicht, was er sein sollte. Das ist genau richtig. Ihr haltet euch für nichts. Kommt herunter, damit Gott... Leert euch selbst aus. Ihr versucht, euch aufzufüllen. Entleert euch. Das ist die größte Aufgabe für die Gemeinde und den Einzelnen, sich selbst zu leeren. Das ist hart. Aber es ist gut. Das erinnert mich daran, als Mama, als wir kleine Kinder waren, wuchsen wir sehr arm auf und hatten nicht viel zu essen. Und Mama hat immer, Papa holte sich immer ein paar Fleischhäute aus der Bäckerei dort unten, wo sie Schinken und andere Sachen gebacken haben. Und sie haben Frau Goodman, eine alte deutsche Frau, sie hat den Schinken gebacken. Sie schnitten die Haut von den Schinken ab und Papa ging runter und holte diese. Und Mama tat sie in die Brotpfanne. In meinem Land hat man die Brotpfanne schon lange vergessen. Ihr Südländer natürlich nicht. Sie steckten die alten Fleischhäute hinein und schoben sie in den Ofen, um sie auszukochen und das Fett für das Maisbrot herauszuholen. Zum Frühstück haben wir Maiskuchen gemacht. Wir hatten Hirsesirup und Maiskuchen. Und davon lebten wir. Zum Abendessen gab es Erbsenpüree, wenn es noch nicht so weit war, oder schwarze Augenbohnen oder so etwas in der Art. Und wir hatten wirklich armes Essen und so fort. Mutter, jeden Samstagabend, in der Schule, hat sie uns alle gebadet, alle in derselben Wanne, in demselben Wasser, und fügte nur noch ein bisschen mehr hinzu. Wisst ihr? Sie kam einfach zum die Kleinen zuerst, und die Letzten bekamen den Dreck von allen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sauberkeit ist nicht unbedingt das, was man außen wäscht, aber was ist mit dem Inneren? Weiße Wände? Poliert die Außenseite des Grabes, aber innen sind die Gebeine der Toten. Ihr seid heute so nah dran, all die Fernsehsendungen und so, dass ihr den Schmutz von euren Händen fernhaltet und das tolle Waschmittel. Aber das ist alles eine Lüge. Neulich kam ich nach Hause. Ich habe etwas im Fernsehen gesehen oder eine Fernsehsendung oder etwas anderes und stand unten an der Tankstelle. Dieser Mann sagte, »Oh, du musst nicht einmal mehr Geschirr spülen. Gib es einfach da rein. Es entfernt alles sofort. Stell es einfach rein.« Ich sagte, »Ich mache den Abwasch für dich, Meda. Ich habe mir eine Flasche von dem Zeug geholt und gesagt, ich mache den Abwasch. Ich schüttete es hinein und der Schaum stieg ungefähr so hoch. Ich stellte das Geschirr hinein und ließ es eine halbe Stunde stehen, dann nahm ich, die Eier waren noch drauf. So ein Quatsch. Das ist es, was sie mit all diesen, wenn man diese ganze Werbung hört, wo alles so angepriesen wird, dann ist da nichts dran. Wenn das Produkt gut ist, verkauft es sich von selbst. So ist es auch mit der Religion von damals. Man braucht keine großen Dinge und keine großen Organisationen. Es verkauft sich von selbst, wenn es die Kraft Gottes in sich hat. Wenn man eine Menge Sünde entfernt hat, heißt es, schließt euch an, und wir sind das Heilige dies und das Heilige das. Es ist nichts heilig. Das ist richtig. Gott ist der Einzige, der die Sünde entfernen kann. Das Blut von Jesus Christus. Und er tut es, wenn ihr in seine Waschschüssel fallt. Das ist richtig so. Nur er allein kann das tun. Simson ging davon aus, dass alles in Ordnung war. Gott hatte gerade so viele Dinge für ihn getan. Das dachten wir auch. Gott hat so viele Dinge getan. Israel dachte das Gleiche. Gut, Gott hat es schon einmal getan. Was ist, wenn wir das machen? Wir machen das. Wir sorgen uns nicht. Gott ist mit uns. Sie dachten, sie wären in Ordnung. Aber sie fanden es heraus. Die Schlacht ging andersherum aus. Wenn wir jetzt hinaufziehen, um das Land zu erobern, stellen wir fest, dass wir in der gleichen Lage sind. Das ist richtig. Wisst ihr, dass Achan dasselbe gedacht hat? Er hatte die Anweisungen Gottes, nichts aus der verfluchten Stadt zu nehmen. In Klammer, ich habe nur noch etwa 12 Minuten Zeit. Ich muss rüber zu diesem Motel. Ich will das hier nur noch ein bisschen fester machen. Versteht ihr? Klammer zu. Schaut her, das ist genau das, was wir getan haben. Seht ihr? Einen schönen babylonischen Begleitungsgegenstand, den Achan mitgenommen hat, und einen Keil. Er dachte, die Stadt war verflucht, und alles in ihr war verflucht, und auch die Konfessionen sind verflucht. Das klingt furchtbar, aber es ist die Wahrheit. Ich erzählte vor einiger Zeit von meiner Mama, die uns jeden Samstagabend zum Essen einlud. Da wir diese ärmlichen Speisen aßen, musste sie uns eine große Dosis Rizinusöl geben. Jeden. Ich kann den Geruch von dem Zeug nicht ertragen. Wenn es in diesem Raum käme, würde ich würgen. Ich kann es einfach nicht ertragen. So viel davon. Ich würde mir die Nase zuhalten. Ich kam hoch und sagte, »Mama, ich ertrage das Zeug einfach nicht. Davon wird mir schlecht.« Sie sagte, »Wenn es dich nicht würgt und dich richtig krank macht, ist es nicht gut für dich.« So ist es auch mit dem Predigen des Wortes. Wenn es euch nicht würgt und aufrüttelt, solltet ihr lesen. Lasst die alten Glaubensbekenntnisse hinter euch und nehmt euch das Wort Gottes vor. Sucht und seht nach, ob sie richtig sind. Richtig. Das nützt euch gar nichts. Es wird eure geistliche Ernährung aufrütteln. Ja, Bruder, so fangt ihr richtig an. Das ist eine unhöfliche, harte Art, sich auszudrücken. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Ich bin selbst rau und ich habe keine Bildung. Ich muss einfach alles, wie bei Johannes. Das Einzige, was er kannte, waren Schlangen, Äxte und Dinge aus der Wildnis. Und das Einzige, was ich weiß, ist das, was ich weiß. Und das ist alles, was ich weiß. Also muss ich es einfach so sagen, wie ich es sehe und wie es mir einfällt. Es könnte viel klarer und netter ausgedrückt werden als das. Aber ihr wisst, wovon ich spreche. Das ist die Hauptsache. Versteht ihr? Ihr wisst, was ich meine. Das war's also. Wir müssen zurück zum Wort Gottes, weg von all dem alten Zeug. In Ordnung. Nun dachte Achan, das wäre in Ordnung. Ich nehme diesen netten kleinen Keil, und das wird ein nettes kleines Outfit sein. Und ich werde dieses nette kleine Ding hier haben, und ich werde ein Ältester sein, und so fort. Und es wird alles in Ordnung sein. Aber es war verflucht. Alles an diesem gefallenen Ort war verflucht. Und so ist es auch heute noch. Wir wollen keine Achans, wir wollen keine... Sie konnten nie eine Schlacht gewinnen, bis dieses Ding zerstört wurde. Das ist richtig. Ja, Bruder. Die Ägypter gingen davon aus, dass alles in Ordnung ist. Israel zog durch das Tote Meer. Warum konnten sie das nicht? Weil sie nicht beschnitten waren, hatten sie nicht die Segnungen des Bundes. Sie dachten, es sei alles in Ordnung. Aber sie fanden heraus, dass sie ertrunken waren. Das kann man nicht durchmachen. Ihr könnt nicht in die Gemeinschaft mit Gott kommen, wenn ihr weltliche Doktrinen mitbringt. Ihr seid gesunken, ihr seid mit ihnen untergegangen. Ihr müsst euch auf Gottes Weg begeben oder auch nicht. Ihr müsst mit dem Wort Gottes übereinstimmen, sonst seid ihr draußen. Ihr sterbt dort. Aber die Ägypter dachten, gut, sie haben es durchgemacht. Wir sind bessere Menschen als sie. Wir sind gesünder, stärker und klüger. Diese Jungs können nicht einmal ihren Namen schreiben. Und wir sind Meister. Aber die Meister sind nicht sehr weit gekommen. Gott zählt die Meisterschaft nicht so wie die Menschen. Das ist richtig. Zu Noahs Zeit, sie dachten, wenn es nun doch, wenn es einen großen Regen gibt, es hat noch nie einen gegeben, aber wenn doch, warum haben wir Schiffe und Boote? Ihr sagt, die hatten sie nicht. Doch, sie hatten eins. Jesus sagte, wie in den Tagen Noahs. Genauso, heute graben sie versunkene Städte aus, mit modernen Wassersystemen, so wie hier in Mexiko vor ein paar Jahren. Sicher, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir fahren einfach mit unseren eigenen Schiffen. Sie nahmen an, dass sie in Ordnung wären. Aber Gott hatte ein Schiff, das schwimmen würde, und der Rest von ihnen würde sinken. aber sie nahmen an, dass ihr Schiff überleben würde, egal, ob es nach der Schrift gebaut war oder nicht. In Klammer, Bruder Branham macht ein Geräusch. Ich könnte hier etwas sagen. Hört zu, so ist das heute. Ihr denkt, dass das Ding schwimmen wird. Es wird schon in Ordnung sein, ob es nun biblisch ist oder nicht. Es muss eine solide biblische Grundlage haben. Gott befahl Noah, die Arche aus Akazienholz zu bauen, und dieses Holz ist leichter als Balsaholz. Da ist nichts drin, nur ein großer, hohler Schwamm. Ich könnte einen Schwamm von hier bis hierher packen, bis zum Ende des Ortes, die Wand dort hinten, und er wäre 6 Fuß dick. Ich könnte ihn mir auf die Schultern legen und mit ihm weggehen. Das ist doch nichts anderes als ein Schwamm. Da ist nichts drin. Akazienholz. Was hat er danach getan? Das repräsentiert euch. Ihr müsst alles aus euch herausholen, all eure Glaubenssätze und Doktrinen ablegen. Was hat er dann getan? Er sagte, peche es, innen und außen. Wie wurde es gepecht? Sie fällten einen Baum und schlugen ihn, schlugen das Leben aus ihm heraus, das Pech. Dann nahmen sie das heiße Pech und schütteten es hinein, so daß all die hohlen Stellen aufgesaugt wurden. Dann ist es viel härter als jeder Stahl, den es gibt. Du konntest es nicht aushebeln. Das ist der Grund, warum es das Urteil überstand. Es gab einen, der geschlagen werden musste. Der Gerechte, Christus. Wir entleeren uns und lassen den Heiligen Geist und das Wort Gottes in uns eindringen. Das richtet dich auf. Urteile. Wenn ich das Blut sehe, werde ich über dich hinweggehen. Das muss so sein. Oh ja, aber sie dachten, es wäre genau dasselbe. Siehst du? Es war alles in Ordnung. Sie gingen davon aus, dass es in Ordnung ist. So ist es auch heute. Sie sagen, unsere Konfession, ich nehme an, das ist in Ordnung. Ach, was du nicht sagst. Ich bin Tage der Wunder. So etwas gibt es nicht. Es wird schon in Ordnung sein. Sind wir nicht eine Gemeinde? Macht weiter. Kommt einfach zum Urteil. Das ist in Ordnung. Es gibt so viele verschiedene Konfessionen, dass es Verwirrung stiftet. Die Leute maßen sich einfach an, dass alles in Ordnung ist, und machen weiter. Wir wissen nicht, wo was dann richtig ist. Was ist richtig? Gebt ihnen den Worttest. Der sagt, der Einzige, der sagt, ob es richtig ist oder nicht. Mal sehen. In 5. Mose 22, 18, ihr wisst, steht, wenn unter euch einer ist, der geistlich ist oder ein Prophet, so werde ich, der Herr, zu ihm reden. Wenn er dann mit der Schrift ist, wird genau das geschehen, was er sagt. Dann stimmt alles. Seht ihr? Markus 16 sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Johannes 14, 12, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Da haben wir's. Jetzt geht es uns gut. Als Johannes auftrat, um vorzustellen, was der richtige Weg war, die Pharisäer hatten ihren Weg, die Sadduzäer hatten ihren Weg, die Zöllner hatten ihren Weg, verschiedene Konfessionen und Organisationen hatten ihren Weg. Johannes ging in keine dieser Schulen. Er ging hinaus in die Wüste und wartete. Er studierte das Wort Gottes. Das Erste, was ihr wisst, ist, dass Gott ihm draußen in der Wüste sagte, dass dieser Messias ein Zeichen haben würde, das ihm folgen würde, wie er es immer tat, worüber wir gestern Abend gesprochen haben. Also wartete Johannes. Er schloss sich keinem von ihnen an. Er wartete einfach, bis er sich sicher war. Er hat sich nichts angemaßt. Er sagte, nun, warte mal, das sind die Pharisäer. Sie sind gute Leute, sie sind heilige Leute. Warum? Sicher, sie sind in Ordnung. Er hat nicht gesagt, ich nehme an, sie sind in Ordnung. sie waren es nicht. Gott, Johannes wartete auf das Zeichen. Johannes wartete, bis er sich sicher war. Seht ihr? Gewiss hat er das. Er war nicht voreilig. Er wartete, bis er das wahre Zeichen des Messias sah. Nathan war so gereizt, wie er nur sein konnte. Er sagte nur, ich glaube es nicht, ich muss es sehen. Als er dort oben war und sah, dass er der Messias war, war er zufrieden. Er hat sich nichts angemaßt. Er wartete einfach, bis er es gesehen hatte. Die Königin von Saba wartete, bis sie es sah. Sie sagte, es ist ein langer Weg. Sie war heidnisch. Wisst ihr? Sie sagte, wenn ich da raufgehe, all diese Dinge, was würde ich dann tun? Und so weiter. Ich verstehe, dass ihr Gott in einem Mann namens Salomo, ihrem König, lebt. Sie haben ihn so sehr geliebt, dass sie einen König aus ihm gemacht haben. Und ich, wenn er Gott ist, wenn ich lese diese Worte, wenn dieses Zeichen in diesem Mann ist, dann redet dieser Mann über Gott. Ich werde hinaufgehen und nachsehen. Also sattelte sie ihre Kamele und zog durch die Wüste, um dort ihr Zelt aufzuschlagen und zu warten. Versteht ihr? Und sie wartete. Und am ersten Tag setzte sie sich vielleicht ganz hinten in der Gemeinde hin. Und sie sah, wie Pastor Salomon in den Tempel kam und alle seine Männer um ihn herum. Und, oh, sie hatten eine tolle Sache dort. Sie wollte sicher sein, dass sie richtig lag. So erkennt ihr als erstes, dass ihr Unterscheidungsvermögen perfekt war. Schließlich wurde ihre Gebetskarte aufgerufen und sie stieg auf die Plattform. Und in der Bibel stand, dass es nichts gab, was Salomo nicht über sie wusste. Das ist richtig. Sie hat sich nichts mehr angemaßt. Sie sagte, alles, was ich gehört habe, ist die Wahrheit. Und noch mehr. Es ist mehr als das, was mir gesagt wurde. Sie sagte, gesegnet sind die Männer, die hier bei euch sind und sehen können, wie diese Dinge Tag für Tag geschehen. Lasst mich nur ein kleines Stückchen Boden mitnehmen, damit ich darauf knien kann, wenn ich zurückkomme. Lasst ihren Gott mein Gott sein. Sie hat sich nichts angemaßt. Sie beobachtete und wartete, bis sie das wahre Zeichen Gottes sah. Die Frau am Brunnen wusste, dass ein Messias kommen würde. Sie wusste, was er tun würde, egal was sie taten. Sie maßte sich nicht an, aber als sie das sah, schaute sie hin und sagte, »Moment mal, du musst ein Prophet sein.« In Klammer, er sah aus wie ein ganz normaler Mann. Sagte, »Wir wissen, dass da einer kommt. Der Messias wird diese und jene Dinge tun.« Er sagte, »Ich bin derjenige.« Dann ging sie in die Stadt, ohne sich etwas vorzumachen. »Kommt heraus, ihr Leute, und bringt eure Lehren, eure Glaubensbücher und so weiter, und lasst uns sehen, ob dies der Messias ist. Lasst uns, es könnte ja sein.« Sie hat sich nichts angemaßt. Sie sagte, »Kommt und seht, wen ich gefunden habe. Amen. Richtig. Kommt, seht, wir haben es gefunden. Das ist kein Irrtum. Sie hat sich nichts angemaßt. Sie wusste, wovon sie sprach. Sie wusste, dass sie recht hatte. Die Jünger zu Pfingsten, was wäre, wenn sie gesagt hätten, jetzt wartet mal. Lasst uns mal sehen. Lasst uns mal sehen. Jesus hat uns ein Gebot gegeben. Er hat uns gesagt, wir sollen hierher kommen. Wir wissen, dass unser Herr nicht lügen kann. In Klammer, schaut, wie unschuldig, wie heimtückisch die Sünde ist. Er hat uns gesagt, dass wir den Heiligen Geist empfangen werden, wenn wir hierher kommen. Ich werde. Hör dir das an, Doktor. Oh, weißt du, Andreas, komm mal kurz her. Ja, ja, Bruder. Matthäus, was meinst du? Oh, Johannes, komm mal hier rüber. Nun, du weißt, dass unser Herr nicht lügen kann. Das ist wahr. Er hat uns gesagt, dass wir hier oben warten sollen, bis wir die Verheißung des Vaters erhalten haben und den Heiligen Geist empfangen werden. Erinnert ihr euch daran, wie er seine Hände über uns erhob, uns anhauchte und sagte: Empfanget den Heiligen Geist? Doch, uhu, gut, ich sag's euch, Brüder, ich glaube, wir haben ihn bekommen. Ich nehme an, wir haben ihn bekommen. O, ihr elenden Heuchler, seht ihr? Ich glaube, wir haben es. Ich denke, wir sollten es im Glauben annehmen. Ihr Baptisten, wir nehmen es im Glauben an. Durch Glauben, das ist nichts. Es ist eine Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus, der geschulte Mann, dort oben steht und mit Jesus lebte. Er sagte: Moment mal, das ist nicht biblisch. Nun, ich nehme an, wir haben ihn. Blödsinn. Wir sollten mit unserem Dienst beginnen. Nun, wir sind seit 9 Tagen hier. Worauf warten wir noch? Er sagte: Bis, oder? Bis. Nicht 9 Tage, 10 Tage, 50 oder 100. Er sagte: Wartet bis. Da haben wir unseren Fehler gemacht. Ja, Bruder, sich anzumaßen, es sei alles in Ordnung. Manche von uns maßen sich an, weil wir in Zungen geredet haben, dass das alles war, was wir tun mussten. Das ist richtig. Wir blieben dort und redeten in Zungen. Jemand hat uns ermutigt und wir haben in Zungen geredet. Wir haben uns angemaßt, dass das in Ordnung wäre und gingen wieder raus. Das ist der Grund, warum ihr Frauen immer noch euren Bubikopf frisiert, euch schminkt und Shorts tragt. Das ist der Grund, warum ihr Männer immer noch eure Sachen habt und so weitermacht, wie ihr es tut. Ihr maßt euch nur etwas an. Das ist richtig. Hört auf damit. Hört auf damit. Kehrt zurück zum Wort. Erinnert euch. Ich sehe schon, wie Simon aufsteht und sagt: Moment mal. Jesaja sagte: Gebot auf Gebot, Strich auf Strich, hier ein bisschen und dort ein bisschen. Oh Mann, ich sehe schon, wie er sich auf die Heilige Schrift beruft. Wir werden nichts voraussetzen. Wir werden hier warten, bis etwas passiert. Das ist richtig. Gut, ich sag's euch, Brüder, lasst sie gehen und tun, was sie tun wollen. Wir werden einfach unsere eigene kleine Gruppe gründen und uns so und so nennen. Und lasst sie bleiben, wenn sie fanatisch sein wollen. Da habt ihr es. Das ist richtig. Bleibt bei dem Wort. Paulus sagt: Sie gingen von uns weg, weil sie nicht zu uns gehörten. Das ist richtig. Ja, Bruder. Oh, wie viele ich einfach. Ich habe hier so viele Bibelstellen aufgeschrieben, dass ich den ganzen Tag dafür brauchen würde, und ich kann einfach nicht länger bleiben. Sie maßen sich an, sie maßen sich an. Das ist alles, was sie tun. Sie denken, es ist alles in Ordnung. Sie maßen sich an, dass alles in Ordnung ist. Daniel, sie maßen sich an, dort unten in. Sie maßen sich an, dass es in Ordnung sei, Gottes heilige Gefäße zu nehmen und daraus zu trinken. Sie maßen sich an, dass es in Ordnung sei, über Menschen zu lachen, die den Heiligen Geist haben. Und es war in Ordnung, sich über sie lustig zu machen. Die Bibel sagt: Es ist besser für euch, dass ein Mühlstein an eurem Hals gehängt und ihr in die Tiefen des Meeres geworfen werdet, als dass ihr auch nur einen meiner geringsten Kinder verachtet. Bruder, ich sehe diese Leute durch die Straßen laufen, diese ausgestreckten, übermütigen Hälse, die Absätze so hoch, die Frauen vorne und hinten rausgeschoben und so herum. Und eine Frau, eine Pfingstlerin, sagte zu mir: Sie trug diese kurzen Röcke, die nur halb bis zu den Knien reichten. Bruder Branham, sagte sie, das ist die einzige Art, die sie herstellen. Sie stellen Nähmaschinen her und verkaufen ihre Ware. Seht ihr? Der alte schmutzige Geist ist in euch. Warum sollte eine pfingstliche Frau sich so verhalten wollen? Ich, sie ist nicht Pfingstlerin, sie hat nur den Pfingstnamen. Ich gehe besser schnell davon weg und blättere die nächste Seite um. Oh mein, Moses, was wäre, wenn er sich etwas angemaßt hätte? Maßt euch nichts an, sondern haltet euch an das Wort. Lasst euch nicht auf etwas anderes ein. Bleibt genau bei dem, was Gott gesagt hat. Bleibt bei dem Wort. Amen. Gott ist verpflichtet. Gott ist an sein Wort gebunden. Und wenn das Wort in euch ist, ist er euch gegenüber mit seinem Wort verpflichtet. Aber wenn ihr wie Eva an einem kleinen Körnchen davon zweifelt und etwas als Ersatz einsetzt, seid ihr raus. Genau da. Bleibt bei dem Wort. Lasst uns nichts anmaßen. Lasst uns einfach nehmen, was das Wort sagt, und es glauben. Wollt ihr das tun? Nun, schaut mal, Freunde. Das ist hart, und ich muss in 5 oder 10 Minuten an diesem Ort sein, und ich muss los. So, üblicherweise sind meine Reden wesentlich länger, aber ich muss los. Doch Gott segne euch. Ich liebe euch. Ich will nicht beabsichtigen zu bestimmen. Ich will nicht schneiden und zerreißen müssen. Oft trifft es mich schlimmer als euch. Aber Bruder, Schwester, eines Tages werde ich euch dort versammeln. Und wenn ich dort stehe und er mich anschaut und sagt, du Betrüger, ihr Blut ist an deinen Händen gefordert. Versteht ihr? Weil ich etwas anderes weiß. Und wehe mir, wenn ich es nicht sage. Nun, ihr könnt. Ich bete dafür, dass ihr euch nicht mit mir streitet, sondern einfach das Wort nehmt und nachforscht, ob das nicht wahr ist. Untersucht diese Organisationen und Konfessionen. Kehrt um, das seid ihr euch selbst schuldig. Wenn es etwas gäbe, das euch körperlich verletzen würde, würdet ihr alles tun, um euch zu schützen. Ihr würdet euch einen Anwalt nehmen, einen Leibwächter, wenn euer Leben bedroht wäre, und alles andere. Versteht ihr? Was ist mit eurer Seele? Euer ewiges Leben ist betroffen? Ihr solltet zurückgehen und nachsehen, was mit den Organisationen passiert ist, was immer mit ihnen passiert ist. Ich habe nichts gegen Organisationen und die Menschen darin. Ich bin nicht gegen die Katholiken. Ich bin nicht gegen die Baptisten, die Presbyterianer. Aber wenn ich heute Morgen in der Gemeinde hier frage, ich danke dem Herrn, dass er mir Millionen von Freunden auf der ganzen Welt geschenkt hat, und sie sind katholisch, baptistisch oder presbyterianisch. Was ist es? Die christlichen Geschäftsleute, mit denen ich gerade zusammen bin und die in der ganzen Welt unterwegs sind. Warum ist das so? Ich sage ihnen das Gleiche wie allen anderen auch. Und das habe ich neulich in einer Versammlung gesagt. Und einer der Hauptverantwortlichen stand auf und sagte, deshalb haben wir dich bei uns. Sagte, du hältst dich an das Wort, und das hält uns auf Linie. Das ist richtig. Die Leute bewundern euch, wenn ihr die Wahrheit sagt. Wie viele von euch Mädchen wissen eine gute alte Mutter zu schätzen, die nicht mit der Rute spart, sondern euch bei der Stange hält? Schätzt ihr sie? Was ist mit dem alten, grauhaarigen Vater, der heute hier auf dem Friedhof liegt? Liebt ihr ihn? Warum? Er war ein Papa, das ist richtig, aber dieser eine, der euch... Ich habe neulich einen Jungen gesehen, der hat gestohlen und alles andere auch. Warum? Seine Mutter hat ihn dabei unterstützt. Er sagte, wenn meine Mutter, in Klammer, er sollte ins Gefängnis, mich aufgefordert hätte, die Sachen zurückzubringen, wäre ich heute nicht hier. Hier seid ihr. Seht ihr? Das ist es. Seid keine Wischiwaschis. Gott will, dass ihr auf dem steht, was die Wahrheit ist. Amen. Lasst uns kurz unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, ich weiß es nicht. Vielleicht sehen wir uns nie wieder so wie jetzt. Vielleicht ist dies unser letzter gemeinsamer Morgen. Ich weiß es einfach nicht. Ich bitte dich, barmherzig zu sein, Vater. Gewähre deinen Segen diesen Menschen. Und, Herr, ich weiß, dass es manchmal einschneidend ist, und, aber es ist ein Schwert, es ist ein scharfes, das in eurer Bibel, im Buch Hebräer steht, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und dieses Schwert kann nur von der Hand des Glaubens gehandhabt werden. Das bedeutet, mit einem bestimmten Ruf, einem Geist Gottes dahinter, der es unterstützt und zeigt, dass es Gott ist, mit dem Geist, der beweist, dass es richtig ist. Aber Gott, mögen die Menschen es sehen. Diese bescheidene junge Person meines Bruders hier, Bruder und Schwester Littlefield, die beiden sind eins. Und ihre Liebe und ihre Nächstenliebe. Ich weiß noch, wie sie dich einmal zu einem Mann gerufen haben. Er war ein Römer. Aber sie sagten, er hat große Dinge für unser Land getan. Er hat uns eine Synagoge gebaut. Er ist würdig. Als ich unter der Salbung an der Seite des Mannes saß, wusste ich, dass er mich in seinem Herzen liebt und es glaubt. Er weiß es, und ich liebe ihn. Du weißt das, Herr, und ich habe ihm gesagt, dass die Stunden nicht so lang, die Nächte nicht so dunkel und die Regenfälle nicht so stark werden können, aber dass ich jedes Mal, wenn ich mich mit ihm zusammentun kann, um für seine kleine Versammlung zu beten, alles tun kann, was ich kann. Solange es nicht deiner Führung zuwiderläuft, würde ich es tun. Er empfindet das Gleiche für mich. Nun, Herr, möge mein Segen auf ihm ruhen. Gewähre es, Herr, seine kleine Gemeinde hier. Als ich vorhin mit den Jungs hier in der Halle stand und hörte, wie er erzählte, dass jemand fragte, »Was wirst du mit den Armen machen?« sagte er, »Ich werde sie mitnehmen.« Das ist richtig, Herr, das ist der Geist Christi in ihm, so wie Mose sich in den Riss warf und sagte, »Herr, nimm mich, lass sie, der Geist Christi in ihm. Ich bitte dich, dass du Bruder Littlefield und Schwester Littlefield hilfst. Gib ihnen, Herr, die Kraft des Geistes Gottes. Mögen sie gesegnet sein. Mögen sie diese Menschen ernähren, Herr, körperlich und geistlich. Gewähre es, Herr. Segne die kleine Gemeinde, segne die Diakone und die Verwalter. Möge die kleine Gemeinde bestehen, und von diesem kleinen Ort hier, wenn die Entrückung kommt, mögen es buchstäblich Dutzende sein, die bei der Entrückung von hier weggehen. Sieh, diese alten, gebrechlichen Männer, diese alten Frauen mit grauen Haaren und faltigen Gesichtern, sie und ihren Papa mit ihren Kindern um sich herum, ihre Enkelkinder, die alle auf einmal stehen, den Opa, der sich in einen jungen Mann zurückverwandelt, die Großmutter, die dann gehen. Oh, dieses fleischliche Gewand werden wir ablegen und uns erheben, um den ewigen Lohn zu ergreifen. Wir rufen, während wir durch die Luft fliegen, lebt wohl, lebt wohl. Ich bitte dich, Gott, dass du sie segnen wirst. Und wenn ich etwas falsch gemacht habe, wenn ich jemanden geschnitten oder verletzt habe, Herr, dann wollte ich das nicht. Vielleicht gab es etwas, das geschnitten werden musste. Also lege ich einfach das Wort dorthin. Es ist ein Same. Nun lass ihn als große Ernte aufgehen. Möge in dieser Gemeinde ein solcher Geist wehen, Herr, dass die Macht Gottes in allen Regionen bekannt wird. Mögen von hier aus Missionare gehen und bekannte Pastoren hervorgehen. Gewähre es, Herr. Gib ihnen Nahrung, Schafsnahrung, Herr. Sie begehren Schafsnahrung, dein Wort. Verherrliche dich, Vater, in unserer Mitte durch Jesus' Namen. Herr, wenn heute jemand hier ist, der dich nicht kennt, möge er dich jetzt im Namen des Herrn Jesus annehmen. Während wir unsere Häupter beugen, möchte ich, dass ihr euch eine ehrliche Frage stellt. Habt ihr das Gefühl, dass ihr im Licht Gottes wandelt? Ich werde euch nicht fragen, ob ihr es nicht tut. Natürlich tut ihr es. Ihr maßt es euch nur an. Aber tief in eurem Herzen wisst ihr, dass in der Bibel Dinge für euch stehen, die ihr tun sollt, und ihr tut es nicht. Und solange ihr das tut, Freunde, nehmt euch nicht vor, lasst uns richtig sein. Ihr werdet nicht nach euren Glaubensbekenntnissen beurteilt werden. Ihr werdet nicht nach eurer Gesinnung beurteilt. Ihr werdet nach diesem Wort beurteilt werden. Und wenn ihr wisst, dass ihr euch geirrt habt, dann hebt ihr mit gebeugtem Haupt und geschlossenen Augen eure Hände und sagt: Bete für mich, Bruder Branham. Ich bete jetzt, dass Gott auch mir helfen wird. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich und dich, 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 dich. Gott segne euch. So ist es gut. Sei ehrlich. Gott segne dich, Dame. Gott segne dich. Gelobt sei Gott. Ich sehe dich. Ich habe gesehen, wie eine kranke Frau geheilt wurde, weil sie ihre Hand erhoben hat. Sie war ehrlich und wurde geheilt. Gott segne dich, Bruder. Richtig, du sagst, Bruder Branham, woher weißt du das? Ich weiß es. Ja, Bruder, Gott sei mit dir. Seid einfach ehrlich. Ich weiß nicht. Gott segne dich, dich, dich. Ja, Dutzende von euch. Gott segne dich. Er sieht. Er. Ich könnte deine Hand verfehlen, aber er nicht. Er ist unendlich. Er wusste schon vor der Erschaffung der Erde, dass jede Mücke auf der Erde sein würde, wie oft sie mit den Augen klopfen würde und wie viel Talg sie machen würde. Sicher, es ist Gottes gesprochenes Wort, jedes einzelne Stück davon. Er weiß, er ist unendlich. Er weiß was? Unendlich. Das Wort kommt aus der Unendlichkeit. Versteht ihr? Es ist einfach unendlich. Das kann man nicht erklären. Man kann es nicht erklären. Es ist ewig. Er ist ewig. Er weiß alles, sogar jeden Gedanken. Jeden Gedanken, den ihr jemals denken würdet, kannte er schon, bevor ihr überhaupt geboren wurdet. Das ist der Grund, warum er durch Vorherwissen vorherbestimmen konnte. Er weiß, was ihr tun werdet. Er kann alles zu seiner Ehre machen. Seid gesegnet. Ich bin im Namen des Herrn zu euch gekommen, während ihr eure Häupter beugt. Ich habe es versucht, ich habe sehr hart gepredigt, aber es ist wahr. Gestern Abend hatten wir einen Heilungsgottesdienst, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt etwas tun muss. Ich sehe hier immer noch Menschen, die krank und bedürftig sind. Lasst Gott sprechen, ob ich euch die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Lasst Gott zu euch sprechen. Himmlischer Vater, sprich jetzt. Ich habe gesprochen. Jetzt sprich du und beweise, dass es wahr ist. Gewähre es, Herr, in Jesus Namen. Ich will, dass jeder, der hier, der krank ist, ich möchte, dass mindestens zwei oder drei von ihnen Zeugnis ablegen, bevor ich hier weggehe und den Dienst an Bruder Littlefield übergebe. Nun, betet einfach. Nun, betet und sagt, Herr Jesus, in der Bibel steht, dass wir einen hohen Priester haben, der unsere Gebrechen mitfühlen kann. Wenn dieser hohe Priester nun Jesus Christus ist, alle, die das glauben, sagen Amen. Glaubt ihr, dass Jesus der Sohn Gottes, Jehovas Sohn ist? Glaubt ihr, dass er lebt und jetzt auf dem Thron Gottes sitzt, um für uns Fürsprache zu halten? Und wenn er ein lebendiger hoher Priester ist, wie hat er dann? Als er hier auf der Erde hohe Priester war, berührte eines Tages eine Frau sein Gewand, und er drehte sich um und sagte ihr, dass ihr Blutfluss aufgehört habe. War das die Handlung des hohen Priesters? Dann ist er ein ewig hoher Priester. Dann ist er derselbe, gestern, heute und für immer. Nun, er ist der Weinstock. Ich nehme mich selbst, wenn ihr mir das verzeiht und Gott mir gnädig ist, und werde der Zweig sein. Lasst uns Früchte tragen. Seht, ob wir in der Endzeit sind oder nicht. Betet. Ich sehe es im Schatten eines jungen Mannes, aber ich kenne den Mann. Ich sehe, wie das Licht über einem Jungen hängt, der direkt zu mir schaut, aber ich kenne ihn. Er ist schon einmal geheilt worden. In Klammer, ich gehe nicht. Er wird jetzt wieder in Ordnung kommen. Ich werde kein Wort darüber verlieren. Hier ist es, ganz in meiner Nähe, etwa in der zweiten oder dritten Reihe hinten. Es geht um eine Frau, die Komplikationen hat. Ich kenne sie nicht. Ich hoffe, dass sie es bekommt. Herr, sag mir, wer sie ist. Frau Cox, glaube. Glaubst du? Du kannst bekommen, worum du bittest. Die Frau setzt sich ganz nah ran, ganz nah. Sie hat Würgeanfälle. Ich bin ein Fremder für dich. Ich kenne dich nicht. Frau Alloway, das ist richtig. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Glaubst du? Amen. Habe Glauben. Zweifle nicht. Glaubst du es jetzt? Was ist passiert? Sie hat den Hohepriester berührt. Kannst du das verstehen? Was ist mit der Dame, die da betet? Hast du häuslichen Ärger? Frau Miller, er hat Unrecht getan, als er mit dieser Frau weglief. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Gott im Himmel weiß, dass das wahr ist. Was hat sie getan? Sie hat mich nie angerührt. Sie ist 9 Meter von mir entfernt, aber sie hat den Hohepriester berührt. Was ist es? Das Evangelium, das ich euch verkündet habe, ist die Wahrheit. Glaubst du es? Dann wandle im Licht. Wandle im Licht des Evangeliums. Glaube ihm mit deinem ganzen Herzen. Willst du ihn annehmen? Willst du dich von allen Glaubensbekenntnissen und allem anderen lösen und den Messias annehmen, den Heiligen Geist von Christus? Glaubst du ihm von ganzem Herzen? Hebe deine Hand. Also, was ist das hier? Wie viele waren das? Waren es 2? Wie viele? 3? 3. Das ist genug. Das ist genug. Ich sehe es über einen Mann, der genau hier in der Ecke steht. Siehst du? Was sage ich dir? Das sage nicht ich dir, das sagt Gott dir. Ein Mann kann alles sagen. Es ist so viel Schwindel im Umlauf, der sich Unterscheidungsvermögen nennt. Der Herr sagt mir, dass jemand hier ein Nierenproblem hat. Wer ist es? Woher kommt er? Was ist mit ihm? Das sind Nachahmungen, Vermutungen. Begreifst du nicht, was die Schrift über den letzten Tag sagt? Ist dir nicht klar, dass das Letzte, was wir empfangen sollen? Wie heißt es in Maleachi 4, kurz bevor die Abendlichter hereinbrechen? Oh, sagst du, das hat sich doch bei Johannes erfüllt. Das stimmt nicht. Maleachi 3 wurde erfüllt, als Johannes kam. In Maleachi 4 sagte er, kurz vor dem Tag, an dem der Herr die Erde richten und sie mit Feuer verbrennen wird. Wenn Gott die Erde nicht mit Feuer verbrannt hat, als Johannes kam, dann ist es noch nicht so weit. Er war Maleachi 3. Maleachi 4 ist jetzt bald dran. Jetzt ist es, wo es sein soll. Nun, wir maßen uns nichts an. Wir sehen es. Wir wissen, dass Gott hier ist, der Heilige Geist, der große Gott des Elia, der Heilige Geist, der Zeuge des jüngsten Tages, der seinen Dienst direkt in die Gemeinde zieht, so wie es unser Herr getan hat. Der hohe Priester steigt vom Thron herab in die Gemeinde, und die Gemeinde schüttet sich mit dem Wort an, denn er kann nur zu dem Wort kommen. Er ist das Wort. Das Wort kommt nicht zu einem Kalender. Das passt nicht. Also muss das Wort zum Wort kommen. Ihr bleibt in mir, und mein Wort bleibt in euch. Der Mensch soll ganz vom Wort Gottes leben. Hier ist es. Ihr glaubt es. Dann nehmt es an. Nun, lasst uns beten. Danke, Herr. Wenn ich nicht mehr in diese liebliche Gemeinde zurückkehre, ist am Tag des Gerichts das Blut von meinen Händen abgefallen. Ich habe geschnitten und zerrissen und alles getan, Herr. Schaut, es wäre genug, um einen Menschen zu töten. Wenn Sie weitermachen und diese Bänder hier, alle auf der ganzen Welt, wenn Sie weitermachen, nachdem Sie das gesehen haben und wissen, dass es ein Tonband gibt, diese Dinge passieren, nicht durch Spekulationen, nicht durch eine Anmaßung, sondern durch etwas, das im Wort Gottes offenbart und bewiesen ist. Und heute Morgen ist der Heilige Geist in unserer Mitte, der an diesem Tag dort stehen und uns das ins Gedächtnis rufen wird. Gottes großes Tonband wird an jenem Tag abgespielt werden. Gott, erbarme dich jetzt meiner. Hab Erbarmen mit der Gemeinde. Habt Erbarmen mit dieser Versammlung hier heute Morgen. Hab Erbarmen mit den armen Menschen, Herr. Viele von ihnen werden auf alle möglichen Arten von falschen Propheten geführt, die betrügen, Lügenwunder vollbringen, unbiblisch sind. Blut, Feuer, Rauch, o Gott, unbiblisch, betrügerisch. Die Bibel sagt, dass es so sein wird. Gott, sie denken, dass man ihnen etwas überstülpen will. Was kann ich tun, Gott? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Gott. Sie denken, vielleicht versucht ihr, ein Besserwisser zu sein. Oder ich bete, dass du das in ihren Herzen wieder gerade biegst, Herr. Lass sie wissen, dass du es bist. Es ist der Heilige Geist, der beweist, dass sein Wort richtig ist. Da sind so viele Hände in die Höhe gegangen, Herr, Gemeindeglieder und alle anderen, die ihre Hände erhoben haben. Du offenbarst jede Hand, wenn sie hochgehoben wird. Ihr Herz, das ist es, was es ist, wenn ich ihren Zustand sehe. Manche von ihnen haben ihre Sünde nicht gestanden. O Gott, sei barmherzig. Ich bete dafür, dass jeder, der seine Hand hebt, nicht dem Gericht Gottes da draußen ausgesetzt ist. Mögen sie dem Gericht entgehen und in die Entrückung gehen, wie Noah über das Gericht hinwegfuhr. Gewähre es, Herr, wie Abraham, außerhalb des Gerichts sein. Habt Erbarmen, ich bitte dich, segne diese Menschen jetzt. Vergib ihnen ihre Sünden. Möge die Süße und Sanftheit und Zärtlichkeit des Heiligen Geistes auf jedem von ihnen ruhen. Du bist unser Gott, und ich liebe dich, Herr. O, ich bete dich an, du Rose von Sharon, Lilie des Tales. O, wenn ich meinen Arm ausstrecken und ihn um dich legen könnte, Herr, ich bin nicht würdig. Lass mich deinen Fuß berühren oder etwas anderes. Vater, ich weiß, dass du genau hier stehst, genau hier auf der Plattform, dieser glorreiche, von Nägeln durchbohrte eine, so nah, so in einer anderen Welt, einer anderen Dimension, der hier steht. Wir sehen deinen Druck und die Kraft deines Geistes, der sich unter unserem Fleisch bewegt. Herr, oh, wir sind ein ehebrecherisches Volk. Und dann bewegst du dich unter uns und heiligst uns mit deinem Blut, um dein Wort zu erfüllen, und dringst mit deinem Heiligen Geist in uns ein, um uns die Dinge der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart wissen zu lassen. O Gott, du bist Gott, wie sehr liebe ich dich, Herr, wie sehr bete ich dich an. Kein Wunder, dass wir keinen Namen für dich finden können. Der Wunderbare, der Ratgeber, der Friedefürst, der mächtige Gott, der ewige Vater. O, die Lilie des Tales, die Rose von Sharon. Der, der war, der ist und der kommen wird. Die Wurzel und der Spross Davids, das Wort, das Leben, die Freude, das alles. Du bist Gott. Wie sehr ich dich liebe, Herr. Ich preise dich, ich bete dich an, du Einzigartiger, du Großer, Ewiger, der du Fleisch geworden bist und unter uns gewohnt hast, jetzt hier in einer Feuersäule, die sich hier bewegt und sich selbst zeigt. Dieselbe Feuersäule, als sie in einem Körper war, der Herr Jesus hieß, der erste Sohn, der eingeborene Sohn, der jetzt durch adoptierte Söhne zeigt, dass du immer noch Gott bist. Wir sind nicht verloren. Wir sind gerettet. Wir sind nicht im Sündenfall. Wir sind nicht in Konfessionen. Wir sind nicht in Glaubensbekenntnissen, sondern wir sind in der Kraft und der Auferstehung unseres Erlösers. Wie sehr preisen wir dich, Herr, für deine Güte.